Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Ready for Review, aufgenommen am 28. März und es ist unsere Kartonfolge, denn die Sandra, die sitzt quasi zwischen ganz vielen Pax-Kartons, weil die groß bei Ikea shoppen war. Hallo Sandra.
Moin.
Ich habe jetzt kurz Angst gehabt, die Sandra hat so Victory-Zeichen gemacht und ich hatte kurz Angst, dass sie sich im YouTube-Format fühlt. Ja.
Ja, ich habe mir heute die volle Kanne Pax auch vorgegeben.
Ja, und ich habe gedacht, wie kann ich das toppen, ne? In diesem ewigen Wettstreit mit Sandra. Und ich habe einfach ganz viele Kartons genommen und bin umgezogen. Sandra ist mein Zeuge, ich lebe hier zwischen Kartons und, oder wir sind umgezogen, also ganze Family ist umgezogen. Und
genau, also nur für die Zuhörer, Daniel wurde nicht von zu Hause rausgeschmissen.
Ich, genau.
Deswegen, der durfte die Familie mit umziehen.
Die Familie ist sogar freiwillig mitgekommen, ja. Ich muss dir kein Geld geben dafür, dass ich das sage. Ja. Genau, aber wir leben quasi jetzt zwischen ganz vielen Kartons. Hab heute Morgen hier noch alles freigeräumt oder heute Mittag noch alles freigeräumt, damit wir überhaupt aufnehmen können. Ich sitze zum allerersten Mal an meinem Schreibtisch hier und ja, aber es scheint alles zu funktionieren. Ich hoffe, die Akustik ist okay. Stehen hier keine
Schränke. Ja, es halt ein bisschen, aber du musst, für die nächste Aufnahme musst du mehr Kartons reinstellen, ne?
Ja, oder sowas wie Vorhänge oder ja. Also das bitte ich zu entschuldigen. Es ist so ein typischer, vollgestellter Raum, wo man dachte, oh Gott, heute muss ich noch eine Podcast-Folge aufnehmen.
Na, alles gut. Sag mal so, ich hatte mal einen Kollegen gehabt, der ist umgezogen und der hat dann in Homeoffice gemacht in einen komplett leeren Raum und Meetings mit ihm waren grässlich. Aber das ist halt dann so richtig, ja.
Ich hatte einen so einen Tag, also weil hier Handwerker noch reingekommen sind und ich dann hier auch sein musste und dann habe ich hier im Homeoffice, also in diesem Office gesessen, auf so einem kleinen Sitzkissen mit dem Notebook auf dem Schoß. Gott sei Dank war das Internet schon da und ja. Aber da waren nicht so viele Meetings. Hat sich auch kein Kollege beschwert, von daher
ja, okay.
Glück gehabt.
Okay. Dann passt das ja.
Genau. Und du hast Abenteuer bei Ikea erlebt.
Ja, genau. Ich habe, wir machen Urlaub zu Hause. Ich weiß, das ist ein Wohlstandsproblem. Urlaub zu Hause ist nichts für mich. Ich krieg voll Hummel im Popo. Und ich habe jetzt das halbe Haus auf den Kopf gestellt und wir haben heute einen Raum leergeräumt und haben jetzt den vollgepackt mit Pax. Und ja, das ist irgendwie, also die Hälfte des Urlaubs ist rum und ich glaube, ich habe heute mal 2 Stunden Cyberpunk gespielt. Also so viel zum Thema Urlaub. Der Rest war irgendwie Sachen erledigen.
Ja, das Problem kenne ich. Ich habe jetzt auch die ganze Woche nur die ganze Zeit.
Obwohl, das stimmt gemacht. Nicht. Ich habe so, Sonntag war ja, aber das kommen wir zum Konsum, da habe ich dann auch was gemacht und nicht stimmt. Also, und wir haben mit uns mit, doch, das stimmt auch nicht so ganz. Wir haben noch was anderes Schönes gemacht, episches Brettspiel gespielt. Ach, das hätte ich mal in Konsum, das tue ich mal gleich noch spontan in Konsum rein. Und deswegen, ja, so also gefühlt habe ich keinen Urlaub, aber ich habe mir trotzdem noch ein paar Freizeittermine reingetan, damit ich ein bisschen Urlaubsfeeling kriege.
Ja, und ich habe das volle fleißig Programm hier. Das Gute ist, dass wir es wieder geschafft haben, nur mit einem Abstand von 2 Wochen eine Aufnahme zu machen. Das heißt
genau.
Aber nicht, dass ihr jetzt schon die andere Folge habt, denn es ist der 28. März und findige Hörerinnen und Hörer werden feststellen, dass da noch keine Folge 60 rausgekommen ist. Die liegt
genau.
Hier noch irgendwo auf der Festplatte.
Aber gut, dass sie auf der Festplatte liegt.
Ja.
Also die hätte ja auch in Nirvana liegen können oder beim Umzug verloren gegangen sein.
Definitiv, ja. Von daher Glück gehabt, irgendwie, ja. Also den Rechner habe ich ja. Ja, aber die landen ja auch immer, sagen wir mal, in so eigenen Rucksäcken. Also ich packe dann immer meinen Computerrucksack, damit ich alles dabei habe. Genau. So, schauen wir mal. Wir haben Hausmitteilung. Und die erste ist gar nicht so positiv. Ich finde es vor allem schade. Und zwar, eigentlich habe ich groß angekündigt, dass ich dieses Jahr auf der Javaland bin. Bin ich aber nicht. Hat ganz einfache private Gründe. Uns ist die Kinderbetreuung weggegangen. Und findige Personen werden feststellen, dass meine Frau auch auf der Javaland spricht. Und dann habe ich den kürzeren Strohhalm gezogen. Oder das Armdrücken verloren, kann man sich jetzt aussuchen. Und von daher bin ich dieses Jahr nicht auf der Javaland, weil wir es einfach nicht gebacken bekommen, mit 1,5-jähriger Tochter auf eine Konferenz zu gehen. das wollen wir ihr nicht antun und auch uns nicht antun und dann auch nicht Umstände verursachen. Und dann haben wir gesagt, okay, einer bleibt zu Hause und einer kann auf der Konferenz sprechen. Und von daher kein Talk von mir, kein Java-Land für mich dieses Jahr. Leider, leider.
Dann vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht, mal gucken, ja. Dann darf meine Frau hier bleiben.
Ja, mal gucken, wer angenommen wird, ne?
Ja, wer weiß, vielleicht bekomme ich jetzt so einen roten Marker. Oder ich hab mich ja ordentlich abgemeldet, von daher. Wird bestimmt noch
alles gefunden. Gut. Alles gut.
Ja.
Ja, ich bin Mai unterwegs. Also auf der Java, dann bin ich auch, aber nicht mit dem Talk, dafür mit anderen Sachen. Und ich bin im Mai in Magdeburg, auf den Magdeburger Dev Days. Da war ich vor 4 Jahren mal gewesen. Und da bin ich sogar mit 2 Talks dabei und immer nur im Doppelpack. Ich bin einmal mit dem Olli unterwegs, mit dem Titel aus ChatGPT wird kein Senior Developer. Oder etwa doch. Und mit dem Patrick und wir haben nämlich zum selben Thema einen Talk eingereicht und haben mit den Organisatoren gesagt, hey, wenn ihr das Thema haben wollt, wir können uns auch vorstellen, das zu zweit zu machen. Und wir reden dann über moderne Shell-Tools. Und dann mergen wir unsere Talks und gucken, was dabei rauskommt.
Ja, cool. Klingt beide, also gerade das Erste, ich könnte schon drüber quatschen. Das würde mich interessieren.
Nein. das musst du Oliver mir überlassen.
Ja, die Folien interessieren mich dann wenigstens.
Ja, okay, also ich bin mal gespannt, wie die Folien bei uns aussehen werden, denn Oliver ist halt so. Also wir haben, glaube ich, einen ähnlichen Stil, wie Folien entstehen, deswegen, ich bin mal gespannt. Aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ja, und vielleicht noch ein Datum zu nennen, 13. Mai, 14. Mai und ich bin am Dienstag dran, vormittags mit dem Oliver und nachmittags mit dem Patrick.
Sehr schön. Klingt auch gut. Magdeburger Dev Days, könnt ihr mal vorbeigucken. So, das waren schon die Hausmitteilungen und heute kann ich direkt vorwarnen, es ist eine Sandra-lastige Folge. Die Sandra hat ziemlich gemanagt, dass sie den ganzen Urlaub quasi nur arbeitet, aber noch Themen vorbereitet. Ja. Ja.
Genau, also ich bin meinen Alltag mal durchgegangen und habe einfach die IT-Themen rausgegriffen.
Ich könnte mein neues Lieblingswerkzeug noch in den Konsum packen.
Ja, kannst du gerne machen.
Vielleicht mache ich das gleich mal. Aber vorher kommen wir zum Family IT Support. Und da war wohl Bedarf für einen neuen Mini-Rechner.
Ja, eigentlich nicht. Aber ich habe mal 2 Stunden am Rechner meines Vaters verbracht. Und das hat mich angekotzt. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe einen neuen Rechner bestellt. Und es ist ein Geekom Mini IT 11 geworden. Und das ist ein Mini-PC. Also das hat keine Ahnung, das ist mal, also 20 Zentimeter, also ist halt Quadrat, also ist ein Rechteck, also 20 Zentimeter und die Höhe sind vielleicht so 10 Zentimeter, rattenschnell, 32 Gig, 1 Terabyte Festplatte, laufen Linux drauf und hat mich jetzt 400 Euro gekostet und das war den ganz Ärger wert, da einfach mal was Vernünftiges hinzustellen. Denn ich habe damals, der Rechner ist noch nicht so alt, 4, 5 Jahre, aber ich habe an einem falschen Ende gespart. Ich habe, warum auch immer, was mich damals geritten hat, eine HDD-Platte gekauft mit, ich vermute mal, wahrscheinlich hätte es auch gereicht, die SSD-Platte einfach zu wechseln. Aber bei dem Preis, bei 400 Euro, habe ich gesagt, nee, dann können wir was Neues hin tun. Darauf habe ich ein Tuxedo jetzt draufgepackt. Ich bin mal gespannt, wie das Tuxedo OS funktioniert. Das ist ja ein Ubuntu-basiertes Linux-Distribution, aber ohne Snap. Und dann bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Bisher, was ich da jetzt gesehen habe beim Einrichten, sah das echt gut aus, stabil. Deswegen kommt das ab nächste Woche nach Ostern. Mein Papa weiß noch nichts von seinem Glück. kommt das dann im Einsatz und bin ich mal gespannt, wie das Ganze sich verhält. So, die Frage ist, warum musste Sandra so viel Zeit vom Rechner beim Papa verbringen? Denn er rief mich an, dass er mit einem Stromanbieter gewechselt hat, dann musste ich bei deren Kundenportal anmelden und das funktioniert alles nicht. Und da war ich sowieso zum Kaffee da vorbei und ich sagte, ja, ich guck's mir mal an. Und ich hatte ihn halt eingebläut, hey, wenn du dich irgendwo anmeldest, benutze bitte deinen Passwortmanager. Lass die Passwörter dir vom Passwortmanager generieren und dann ist gut. Und das hat er auch fleißig gemacht. Und habe mich dann mit dem Passwort angemeldet und was passierte halt nichts. Bis so eine kleine PHP-Fehlermeldung oben links auftauchte. Irgendwas mit String konnte nicht gepasst werden. Und dann habe ich Magie angewendet, habe gesagt, okay, wir machen Kennwortänderung, ein Passwort, wo keine Sonderzeichen drin sind. Dann wollte natürlich denen sagen, ja, wir brauchen aber ein Sonderzeichen. Und welches Sonderzeichen funktioniert? Nämlich Satzzeichen. Und ich habe ein Satzzeichen genommen und dann ist es hat wunderbar funktioniert, wie es sollte. Und dann muss ich sagen, what the fuck? Ey, wir haben es Jahr 24 und die kriegen ihre Logins für mit Passwörtern mit Sonderzeichen nicht auf die Kette. Vor allem, es kommt so eine kleine, das heißt nicht mal Fehlermeldung, was für den Enduser was Brauchbares war, sondern halt was Kryptisches. Und mein Vater meinte so, ja, wie soll ich das erkennen? Ich so, nein, Papa, alles gut, kann sich erkennen. Ich weiß es halt nur, weil ich halt meine Pappenheimer kenne.
Aber man kann was doch nicht die Fehlermeldungen, also jetzt bin ich kein PHP-Experte, aber Entschuldigung, das ist doch bestimmt etwas, was du als PHP-Entwickler in Produktion abschaltest, dass du diese Fehlermeldung rausgibst. Also ich hoffe es doch. Falls hier jemand PHP-Entwickler ist, würde mich wirklich interessieren, ob man das nicht abschalten kann. Ja,
natürlich kannst du es abschalten. Also,
glaubst du?
Also, ich glaube, dass, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, aber auf der anderen Seite, so wie ich Exception oder Fehlermeldung von Java Backend nach vorne hin verschleiern kann, will ich das wohl auch mit PHP-Code machen können.
Ja, also ich hätte jetzt erwartet, also wir hoffen also quasi, dass das geht.
Genau, unsere Hoffnung stirbt nicht.
Nein, also ich hätte jetzt gesagt, hier PHP-INI irgendwas konfigurieren, keine Fehlermeldung rausgeben. Sowas muss es doch geben. Also,
naja, meine Kritik geht noch weiter. Also wenn Sie schon ein Passwort-Policy haben, dass Sonderzeichen drin sein müssen, dann sollen Sie bitte auch Sonderzeichen auch verarbeiten können.
Ja, eben.
Und nicht, dass ein String-Parser eine Fehlermeldung, Parsing-Fehler rauspackt, ja.
Ja, das klingt so nach selbstgeklöppelt. Das klingt so nach, ja, wir haben hier entweder unsere eigene Datenbankanbindung, wo wir dann hier das ganze String-Encoding oder sowas oder SQL-Injection-Zeug mit, da war der eine Entwickler, der hat da so einen Regex gemacht, der funktioniert. Wäre jetzt mein erster Tipp. Oder irgendwie so auf jeden Fall da drin irgendwo was. Weil ich hätte jetzt mal vermutet in der PHP-Welt, wenn du jetzt mit halbwegs aktuellen, auch da hoffe ich, Frameworks arbeitest, dass die sowas können.
Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall war ich sehr, war ich angepisst, weil es mal, also ich konnte mich halt helfen, weil ich halt diese Fehlermeldung interpretieren konnte. Aber ich denke mal, dass Leute, die jetzt nicht IT-affin sind, dann echt
wie der Ochse vom Berg.
Wie der Ochse vom Berg, genau.
Ja. Ah ja, jetzt frage ich mich, also entweder sagt das schreckliche Dinge über die Kunden aus, die so einfache Passwörter haben.
Nee, ja, also.
Aber die werden sich einfach nicht helfen können. Also du versuchst dich einzuloggen, geht die ganze Zeit nicht. Dann machst du vielleicht irgendwann ein Passwort vergessen. Und dann hast du vielleicht irgendwann ein anderes Passwort und
naja, der hat ja schon gemeckert, dass ich ja ein Sonderzeichen reintun soll, ne?
Ja klar, aber das war halt das Falsche.
Ja, genau. Naja, mein Papa wollte schon beim Kundenservice anrufen. Ich so, nee, Papa, lass es. Du wirst es ihm nicht erklärt bekommen.
Das ist. Naja, wir auch. Was willst du erklären? Also das ist wirklich.
Ja, da meinte so, ja, dann soll ich dann rufen. Ich so, nee, Papa, ich habe meine Lebenszeit kann ich mit anderen Dingen besser beschäftigen. Als ein Level-Support zu erklären, dass deren
Tag.
Webseite scheiße.
Mein Name ist Sandra Pasek, ich bin Freelancer. Ich könnte Ihnen jetzt gerade einen Vertrag anbieten, in dem ich Ihren Login debugge. Vom Telefon, ohne Codezugriff. Ja. Wenn Sie jetzt ja sagen. Stimmen Sie diesem Tagessatz zu?
Naja, auf jeden Fall, nee, ist auf gar keinen Fall. Dann kriege ich noch so eine Klage, dass ich ja mich irgendwo eingehackt habe und nee. Also, ich habe ja gelernt nach den letzten Meldungen von CCC, dass man ja nicht Sicherheitslücken den Firmen nennen sollte, ja. Weil man sonst gleich eine Klage an Hals hat.
Schon witzig, ja. Ja. Gut, achso, jetzt weiß ich auch, warum du die Stadtwerke nicht genannt hast. Besser ist das, weißt du, bevor es noch heißt, oh, die hat die Stadtwerke
im Hintergrund. Naja, ich werde nicht den Strom, genau, ich werde jetzt nicht den Stromanbieter nennen. Ich habe einen Nachbarn genannt, bei welcher Seite, so, ich war der Nachbar meinem Nachbarn gewesen und meinte so, welcher Stromanbieter, der so, aha, ja, da hat er sich schon gedacht.
Oh,
also die scheinen schon öfter solche Probleme oder solche Sachen zu reißen.
Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, vielleicht ist so ein Kundenlogin nicht so wichtig.
Nee, um Gottes Willen. Da kannst du ja Rechnungen runterladen, deine Daten abgleichen, Zählerstände angeben. Ich habe meinen Papa jetzt gefragt, wie lange läuft dein Vertrag jetzt bei dir? 12 Monate, ist okay. Danach wechseln wir wieder.
Ja, aber ja. Grund, mein Lieblingssonderzeichen funktioniert nicht bei Ihnen.
Ja, nicht mal das, ich meine, das ist halt so. Also, ich wäre ein bisschen verunsichert, wie deren IT funktioniert, wenn sie nicht mal so ein scheiß Login hinkriegen.
Ja. Ja, oh, ja, könnte man gleich ganze Folgen mit Themen. Ja.
Gut, aber kommen wir zu unserer neuen Lieblingskategorie von Daniel.
Ja, meine Lieblingskategorie. Immer meine Lieblingskategorie.
Ja, ist das aber eine neue Kategorie.
Na, es ist ja quasi die V2 von der Ursprungskategorie. Es ist so das nächste Level. Ja. Aber kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Kommen wir zu Kochen mit Sandra. Und heute ist ja Gründonnerstag gerade bei uns und es passt sogar zum Tag, würde ich sagen. Ne? Kein Fleisch, nehme ich
nee,
an.
Nee, das ist Gründonnerstag, kannst du noch Fleisch essen. Karfreitag ist bei uns immer kein Fleisch.
Ist Gründonnerstag nicht auch schon so, weil der da letztes Abendmahl und so, dass du dann
nicht
kein
bei
Fleisch
uns
mehr
also
ist ja sowieso Fastenzeit.
Ja, aber das ist schon seit 40 Tagen.
Ja, genau. Und dann ist so Gründonnerstag, ey, jetzt kurz vor Ende will ich wenigstens mal mein Steak. Ich weiß nicht.
Also ich faste jetzt nicht. Beziehungsweise Fasten ist, komm mal, mach mal eine neue Kategorie auf. Ding, ding. Religion für Anfänger. Also in der Fastenzeit, so wie ich das kenne, sollte man eigentlich halt gar nichts essen. Aber in meiner Familie wird das nicht praktiziert und ich habe das auch nicht praktiziert. Das Einzige, was wir gemacht haben, ja, da verzichtest du auch etwas in der Fastenzeit.
Du meinst also jetzt gar nicht Fleisch essen, nicht gar nicht. Irgendwas.
Nein,
essen.
Fasten ist wirklich ist nichts essen, außer
aber
trinken.
Das hältst du keine 40 Tage durch.
Doch klar, kannst du es aushalten.
Gar nichts.
Ja, natürlich.
Ein bisschen Brot
du kannst dich
und
darauf
so
vorbereiten.
Darfst du schon noch essen.
Nein, also es gibt halt, du kannst dich darauf vorbereiten und dann trinkst du vielleicht noch nur eine Brühe. Aber das war's.
Ja gut, also ein bisschen was wenigstens, weil 40 Tage sonst so komplett ohne. Weil auch hier Ramadan und so, die machen ja auch abends essen die ja, also nach
ja, genau. Und in der Fastenzeit, so wie ich von kenne, die das praktiziert haben, die trinken halt nur Wasser und wenn überhaupt, dann einmal am Tag eine Brühe, fertig.
Das klingt echt ungesund.
Nee, das ist sogar, es gibt sogar Fastenrituale, also die nicht religiös sind, sondern zur Entschlackung.
Aber 40 Tage am Stück.
40 Tage am Stück.
Krass.
Aber wir tun es auch nicht. Und in meiner Familie, was das Einzige, was wir machen, ist, dass wir Karfreitag halt nichts essen. Aber das praktiziere ich auch schon seit längerem nicht. Da verzichte ich halt nur auf Fleisch.
Krass. Also ich lebe Fastenzeit immer so, dass ich auf gewisse Dinge verzichte, die ich gern mag. Ne?
Genau.
Also jetzt nichts willst. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt in der Fastenzeit keine Spezi getrunken. Ja, das war so ein.
Was?
Ja. Und Paulana, wenn das Geld nicht bald kommt, ich kann das noch viel länger durchhalten.
Ja, genau. Und, naja, aber genau, also das haben wir dann eher gemacht. Dann habe ich ja als Kind Süßigkeiten verzichtet.
Ja, genau.
Später als Erwachsener auf Alkohol. Dieses Jahr habe ich auf nichts verzichtet. Also ich verzichte ja sowieso schon auf was, deswegen.
Auf den Verzicht verzichte dieses Jahr.
Genau, ich verzichte auch dieses Jahr aufs Verzichten. Naja, auf jeden Fall, genau, aber wenn dann halt Karfreitag, und das ist halt auch, dass man halt Karfreitag dann halt, halt dann den Karfreitag, also manche praktizieren, dass sie dann gar nichts essen, nur Wasser trinken. Und bei unserer Familie wird dann halt auf Fleisch verzichtet.
Also ich kenne es so, dass man am Gründonnerstag auf Fleisch verzichtet. Ja, also
ja.
Dann mehr Salat isst oder so. Oder wir hatten damals, als ich in der Jugend, ja, da gab es so eine katholische Jugend und die hat dann so ein Pascha-Fest nachgefeiert, wo es dann auch Salate und Brot gab. Was eigentlich super geil gegessen, aber halt ohne Fleisch. Ne?
Mhm.
Und an Karfreitag ist auch eigentlich Fisch. Wie freitags sowieso. Dass man am Karfreitag dann eher Fisch isst statt Fleisch.
Okay, ja, gut, ich jetzt so. Ja, gut, also wie gesagt, wir, ich kenne das halt anders. Aber jeder hat so, ich habe auch gelernt, jede Region hat nochmal andere Osterbräuche, deswegen alles gut.
Clever, wie die Kirche das macht, ne? Ihr seid da drüben, ihr esst gar nichts. Ihr Gemüsebrühe, wenn sonst nichts, aber hier unten, ja gut, solange es keine Schweinshaxe ist, ist es schon in Ordnung, ne? Ja, keine Ahnung.
Jeder Jack ist anders.
Ja, ist ja auch okay. Genau. Also soll ja jeder so machen, wie er will. Auf jeden Fall sind wir uns einig, das Gericht passt auch zum Gründonnerstag. Solange
also,
man
gut,
etwas
aber,
isst.
Genau. Also, ihr könnt das auch abseits vom Gründonnerstag essen.
Müssen Sie
also,
jetzt
vielleicht,
sowieso.
Vielleicht stelle ich einfach mal vor, was ich eigentlich kochen wollte.
Schau, Sie müssen sowieso, weil Sie ja sonst ein Jahr lang auf die Suppe warten müssen. Jetzt habe ich schon gespoilert, was es ist. Also, von daher, ihr dürft das ab jetzt essen, wenn ihr das hört.
Heute gibt es eine Kürbiscremesuppe. Ich weiß gar nicht, ist jetzt noch Kürbiszeit? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich glaube auch keine Kürbiszeit mehr, nee.
Na gut, auf jeden Fall, noch vor ein paar Wochen hat man Kürbis gut bekommen. Und, also es geht um eine Kürbiscremesuppe für vier Portionen. Dafür nehmt ihr eine Zwiebel. Ihr könnt auch Knoblauch nehmen. Ich lasse es aber weg, das wäre eine Knoblauchzehe. Abziehen und fein hacken. Dann 400 Gramm den Hokkaido-Kürbis. Waschen und würfeln, dann drei Kartoffeln und eine Möhre, schälen und würfeln, dann die Zwiebel mit Knoblauch in einer Pfanne mit Öl anbraten, dann Kürbis, Kartoffeln, Möhren dazugeben und kurz mitbraten und dann mit 200 ml Weißwein und 500 ml Gemüsebrühe ablöschen und 20 Minuten köcheln lassen. Dann das Ganze pürieren. Dann 200 Gramm Schlagsahne reinrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig.
Der Weißwein hat mich überrascht, aber sonst klingt es gut.
Wieso Weißwein? Warum hat der Weißwein dich überrascht?
Ich kenne es nicht mit Weißwein einfach. Also kannst du reinmachen, der verkocht ja.
Ja, genau, das verkocht ja und deswegen. Und der hat immer nochmal eine spezielle Würze.
So eine Säure. So eine feine Säure. ja. Ich glaube, wir machen den immer nur mit Gemüsebrühe, aber ja.
Ja, also auf jeden Fall, also eigentlich ist es eher so ein Wintergericht, würde ich sagen. Es stand jetzt doch hier auf meinen Zettel zum Vorstellen und ja.
Ja.
Zack, abgeliefert.
Sehr schön, sehr schön. Was
so,
steht denn auf
aber,
der Checkliste?
Genau, die Checkliste. Müssen sie auch immer umbenennen hier. Mittagspause kochen essbar. Ja. Das war definitiv hin möglich. In dem Büro essbar. Auch wenn das mit Knoblauch ist, ich würde sagen, die Menge ist halt nicht so viel, deswegen würde ich sagen, ja. Skalierbarkeit zwischen nur ich und das ganze Team. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil das ist echte Schnibbelei. Und für mehrere Leute wird das viel Schnibbel sein. Aber ich bin der Meinung, das kann man gut vorbereiten. Fürs zu mitnehmen.
Ja. Wäre jetzt auch eher, also würde ich da heute nicht in der Büroküche machen. Ich glaube, das ist auch eine Suppe, die wieder nach einem Tag besser schmeckt. So ein bisschen mehr durchgezogen. Und die schmeckt auch am ersten Tag. Also ja, mitten.
Ja. Ja, also. Naja gut, im Sommer wird jetzt im Frühjahr. Also ich glaube, ja, es ist eher so eine Herbst-Wintersuppe. Aber vielleicht kommen ja noch mal im April und mal kalte Tage. Und das wäre, ja. Das war die Kürbiscremesuppe.
Ansonsten findet ihr das ja wie jedes Rezept bei uns auf der Webseite. Und wenn ihr dann irgendwann im Herbst sagt, oh, da war doch ein Rezept, dann könnt ihr da vorbeigucken.
Genau. Oder ich denke daran, das nochmal zu tuten.
Oh ja. Dann gibt es die Retro-Rezepte nochmal irgendwann. Weißt du, dann haben wir schon wieder, können wir den Content gleich wieder verwerten.
Ah, nee. Aber ich habe extra ein Kochbuch geschenkt bekommen, weißt du?
Solange da mehr als 12 Jahre.
Ja, das ist so. Ich habe da noch was vor mir.
Ja, und ich muss positiv hervorheben, stehen auf den zukünftigen Rezepten nirgendwo Nudeln.
Ja.
Wird immer anspruchsvoller hier.
Axel war auch sehr erstaunt, dass ich jetzt Next Level bin.
Ja, also ich schon mal, also stopp, jetzt muss ich mal nachmachen, wurde er so erstaunt, weil er es immer ist, oder? Wobei ich ja da wirklich sagen muss, ich habe es jetzt immer gut bei dir gegessen, von daher.
Ja, also. Naja, ich sag mal so, ich glaube, der hat das auch aus Eigenschutz mir ein Kochbuch geschenkt, weil ich schon anfing, halt komische Foren durchzusuchen. Und der meinte nur, Sandra, du weißt auch schon, dass ich das essen muss, ne? Ich so, ja, du musst hier gar nichts. Also, es ist dir, steht dir frei, was selber zu kochen.
Sehr
Naja.
schön, sehr schön, sehr schön. Das war Kochen mit Sandra. Kommen wir zum Ramsch aus dem Modem. Und ich weiß ja nicht, ob du das erste Thema das letzte Mal, hast du letztes Mal schon erwähnt, ne? Die
Ich habe es nur
To-Do.
erwähnt und dann
Genau.
hast du mich gebeten, einen Link zu schicken und dann dachte ich so, ja, dann kann ich das aber auch darüber hier reden.
Genau. Und
Damit alle was davon haben.
sehr schön, nicht nur der Daniel, finde ich sehr
Genau.
löblich. Worum geht's denn?
Und zwar, als guter IT-Leader wechseln wir ja alle paar Jahre unsere Notiz-App. Und dann hat sich einer gedacht, warum nicht die Notizen einfach mal oder die To-Dos einfach mal in einer Textdatei zu verwalten. Und als guter Nerd hatte sich halt, hat die Person sich halt ein Konstrukt sich ausgedacht. Das Ganze nennt sich todo.txt. Und das heißt, er hat einfach einen plain Text und ist halt Sachen, To-Dos nach Priorisierung oder Kategorie halt nach bestimmten Formaten halt am Markieren. Also zum Beispiel, ein X steht, ob das halt fertig ist oder nicht. Dann da, also bestimmten Musterdaten, das wann eine Aufgabe halt fertig sein muss, ob eine Aufgabe in eine bestimmte Kategorie fällt oder bestimmte noch Kontext gegeben hat. Und man merkt halt, dass es halt ein, also ich denke mal, dass ein ITler war, der das gemacht hat, denn das erinnert mich so an manche Formaten, was an Protokollen abgehandelt werden. Und das wäre mir echt so ein bisschen zu, also mir persönlich wäre es zu stressig, mir das Format zu merken, aber es gibt ja wohl, wenn ich mir die Sterne auf GitHub anschaue, 2000 Sterne, dann denke ich mal, also es gibt wohl genügend Leute, die das cool finden. Und der Daniel fragte mich, hey, das finde ich interessant, schick mal her. Und ja, dann habe ich ihm das mal geschickt. Und es gibt natürlich auch Regeln, wie man das Ganze halt anwenden muss. Also alles ohne App.
Es schreit aber nach App. Also es sieht so ein Format aus, wo man dann irgendwann anfängt, sich entweder ganz viele Cut-Befehle oder Grepps zusammenzuschreiben, ja, die man dann immer in der History sucht oder wenn man super smart ist, dann eintippt. Oder es gibt irgendeine UI da drauf. Also weil das Format ist schon sehr, 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 sehr technisch, ne? Und
Ja, genau.
es hilft auch, glaube ich, nur, wenn du diese Datei wirklich regelmäßig ausliest und dann sagst, okay, jetzt will ich mal alle Sachen sehen, wo ein Datum drin ist. Es schreit nur nach Regex, ne? Und keine Ahnung, dass ich will das Creation Date oder ich will das Completion Date oder das Due Date drin haben und sehen, ne? Also ist schon sehr
Also sagen
technisch.
wir so, es ist zumindest vorbereitet für ein Tool. Denn es gibt ja so Anweisungen wie Tool Developer may define additional formatting rules.
Ja.
Also, ja. Aber eine To-Do-Liste rein plain Text-Format ist
Ja.
möglich.
Wie verwaltest du momentan deine To-Dos?
Auf Post-its, Notizblock und Meistertask.
Ja, also bei mir ist es immer noch die Erinnerung-App am Mac und Papier und Stift.
Also ich habe ein ganz ausgeklügeltes System. Ich habe jede Woche ist eine Seite reserviert für To-Dos, wenn wann erledigt werden müssen. Das heißt, Sonntagabend setze ich mich hin und gucke Meistertags, wo dann halt Fälligkeitsdaten draufstehen. Und da gibt es eine Spalte, wo halt To-Dos neu hinzukommen. Und wenn Ende der Woche die nicht abgearbeitet sind, dann landen sie halt im Meistertask und mit einem Fälligkeitsdatum.
Ah, okay. Ja, klappt auch.
Ja.
Doch,
Also
doch.
dann.
Also, ja. Also ich bin da auch noch nach dem richtigen Format für mich so am Suchen, weil komplett handschriftlich habe ich auch schon ein paar verschiedene Formate vorgestellt. Klappt für die Arbeit so ganz gut, aber für den Alltag finde ich es manchmal schwierig. Ich neige dann eher dazu, mir dann die Erinnerungen in den Kalender reinzuschreiben. Ja, vor allem, wenn das so, also es gibt ja so Erinnerungen, macht das irgendwann mal, dann ist eigentlich egal, wo es steht, es wird halt
Ja,
irgendwann
genau.
gemacht, ne? Es tut ja auch nie weh. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, okay, am Dienstag muss ich das und das machen oder habe mir das und das vorgenommen, dann ist das eine Aufgabe da und am Mac nutze ich momentan Fantastical, weil der halt diese Erinnerungen vom Mac mit als Dateninput nimmt. Ne? Und dann hast du im Kalender
Ja.
deine Kalender und deine To-Dos. Können bestimmt ganz viele andere Apps auch. Und das finde ich persönlich da eigentlich ganz gut. Und wenn du dein To-Do nicht erledigt hast, zieht er das immer den nächsten Tag mit und du siehst, von wann es ist. Ne? Dann,
Ja.
keine Ahnung, was ist denn da jetzt gerade so bei mir drin? Ja, keine Ahnung hier. Altkleider wollte ich noch wegbringen. Das ist schon ein etwas älterer To-Do, ne? Und
Ja.
aber bei
Naja,
der
auf jeden
Arbeit mag
Fall.
ich aufschreiben, weil das auch für mich dann meistens so diesen Kontext für heute hat, ne? Und ja.
Und manchmal habe ich auch mein Notizbuch halt nicht zur Hand, sondern eher Post-its. Und dann wird halt der Post-it halt ins Notizblock reingeklebt und dann ist das halt miteinander fertig. Und dann halt auch, und wenn Ende der Woche die nicht abgearbeitet worden sind, weil sie neu dazugekommen sind, dann kommen sie halt im Meistertag mit einem Fälligkeitsdatum und mein Kalender ist mit Meistertags halt verbunden, sodass ich die To-Dos auch im Kalender halt sehe. Mit Erinnerungs-, also das Pipapo.
Ja, perfekt.
Und das ist jetzt das System, was so für mich halt jetzt als praktikabel sich erwies.
Also ich glaube, dass dieses To-Do-Format schon klappen kann, wenn du es mal drin hast, ne? Also wenn du die To-Dos auch alle so, gut, ich meine, die Standard-To-Dos sind ja auch noch einfach, ne? Ich weiß nicht, ob du immer ein Tag oder, ne? Die haben ja so ein Tag-Konzept und so ein
Ja.
Kontext-Konzept, ob ich das immer brauche da drin, weil das schon schwer nach Regex und ich will jetzt
Ja,
nur hier diesen
genau.
Kontext abrufen. Klingt, aber so das perfekte System habe ich auch noch nicht, aber ja.
Sagen wir mal so, ich glaube, es gibt auch nicht das perfekte System, weil jeder hat ein anderes perfektes System.
Ich bin halt zum Beispiel überlegen, wenn die so Kontexte haben, ne? Also eine Aufgabe hat ja auch irgendwie einen Kontext. Ist
Ja.
Arbeit, ist privat. Aber ich frage mich manchmal, ob dieser Kontext so wichtig ist, weil es muss erledigt werden. Also ist ja egal, ob es dann Arbeit ist, aber wenn du jetzt an dem und dem Tag deine, keine Ahnung,
Ja.
diese Aufgabe machen musst oder willst, dann ist egal, ob du auch an dem Tag Wäsche wäschst. Ja, das sind verschiedene Kontexte, klar, aber ja.
Ja, also was ich nicht pflege, halt zum Beispiel, wenn ich beim Kunden halt fast jeden Tag da bin, die haben halt ein Ticketsystem, ja. Da muss ich mir das nicht und dann habe ich hier vielleicht Post-its rumfliegen, die ich dann halt für den Kunden halt arbeiten muss. Also das Notizbuch dient eher, mich selber zu organisieren.
Ja, ich schreibe dann Ticketnummern manchmal nur auf, wenn ich zum Beispiel für Buchungen je nach Kunde haben möchte, dass ich die Tickets referenzieren kann.
Ja.
Ich meine, kann ich auch in Jira nachgucken, aber weißt, wenn du nur eine Quelle für dich der Wahrheit hast, wo du es drin stehen
Ja,
hast, ist es
klar.
dann ein bisschen einfacher. Oder wenn es mich selber interessiert, wenn ich sage, okay, ich will mal wissen, wie lange ich an so Tickets dran bin, kann ich auch alles in Jira machen, aber bei mir im Blog steht auf
Ja,
jeden Fall die Wahrheit, ne? Und
genau.
ja. Ja,
Ja gut,
spannend.
Zeiterfassung mache ich dann nochmal anders. Also das mache ich dann nicht mit meinem Notizbuch.
Sondern?
Also ich habe einen Timer bei mir auf dem Handy. Den, wenn ich halt anfange zu arbeiten für den Kunden, dann wird halt Projekt ausgewählt, Timer gestartet. Wenn ich fertig bin, wird Timer gestoppt und wird aufgeschrieben, was ich da gemacht habe. Das kann ich dann exportieren als Excel-Sheet. Und dann kann ich dann das dann halt in die jeweiligen Systeme dann rein rüber kopieren, wo ich das halt brauche für die Abrechnung.
Ich habe dafür, ich schreibe das als Notiz auf. Ich schreibe mal von wann bis wann ich die Zeiten habe und dann schreibe ich mir immer jetzt auch einen Kommentar dazu, was ich gemacht habe. Nicht immer unbedingt, also meistens für mich selber auch, um so ein bisschen den Überblick zu haben und ja, dann rechne ich mir meistens die Zeiten zusammen, weil bei mir die Kunden momentan zum Beispiel eigentlich nur so eine Tagesbuchung haben wollen und ja,
Ja,
geht
genau, das
auch
mache ich
ganz
mit.
gut, ja.
Ja, genau. Ja, gut, wenn ich dann halt zu bestimmten Kontexten mehr Infos mehr aufschreiben möchte, weil dann irgendwie ein Problem war und sowas, dann habe ich dann entweder mein Notizbuch oder halt Notiz-App für den jeweiligen Kunden und dann passt das schon.
Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was auf jeden Fall nicht im Blog geht, ist der nächste Debugger, den du mitgebracht hast.
Ja, und zwar habe ich ein Tut gesehen, wo jemand ein JavaScript-Skript vorgestellt hat, wo man halt Webseiten halt als Explosionszeichnung zeichnet, also ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist, aber es sieht für mich wie eine Explosionszeichnung aus, um halt die Webseite zu debuggen. Und jetzt sieht das cool aus, das heißt, du hast dann die Webseite, die wir sehen, ist ja eine 2D, dennoch sind halt mehrere Layer auf eine Webseite dargestellt und er zeigt halt mit diesem Skript, macht daraus eine Visualisierung, dass er wie so ein 3D-Modell halt die Webseite halt dann anzeigt. Und so kannst du halt sehen in 3D-Modell, wie du es von CAD-Programmen halt kennst, was sich da eigentlich alles dahinter verbirgt.
Mhm.
Fand ich nice.
Sieht auf jeden Fall schick aus, ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, wie das in der Praxis halt praktikabel ist, aber ich fand das mal cool, mal sowas zu sehen wie eine Webseite als 3D-Modell.
Also, dass die Darstellung ist, das kann man auch sehr schön bei diesen Tools sehen. Die sieht sehr toll aus. Es ist jetzt nichts, wo ich so da sage, oh, da habe ich immer drauf gewartet, so möchte ich mir eine Webseite angucken. Ne? Also.
Nee, auf gar keinen Fall. Das hat wahrscheinlich eher so ein Spieltrieb. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht bei komplexeren Webseiten, dass das schon cool zu sehen ist, wie das Ganze aufgebaut ist.
Ja, definitiv.
Na gut, als Beispiel dient jetzt eine Google-Suchergebnisseite, die ist wahrscheinlich nicht so.
Ja, wobei die ja auch ziemlich optimiert sind auf Dateigröße und so, ne, weil die ja viel ausliefern müssen. Aber ja, vielleicht auch interessant, ja, definitiv. Gut, kommen wir zu einem Fork, nämlich einem Redis-Fork. Und da hast du einen Kommentar zu ausgegraben.
Genau, und Redis hat seine Lizenzen geändert und die Open-Source-Gemeinschaft ist da wieder mit Heugabeln und Fackeln durch das Open-Source-Dorf gelaufen und hat dessen eigenen Fork erstellt. Und Van Heise kam ein Kommentar dazu, dass da wieder ein Fork gemacht worden ist. Und ich fand das eigentlich recht reflektierend, denn ist ja schon gut, dass man einen Fork gemacht hat, aber die Frage ist halt, das ganze Tooling wie Redis und sowas wurde ja nicht hauptsächlich genutzt von Firmen, weil halt die Software umsonst ist. Vielleicht doch auch, aber auch, dass man halt auch Support kriegen könnte. Und das bietet halt die Forks meistens halt nicht. Und deswegen kann man einen Fork machen, aber die Frage ist, ob in ein, zwei Jahren dieser Fork noch bleibt. Es gibt zwar Forks, die halt länger geblieben sind, wie zum Beispiel LibreOffice von OpenOffice oder Jenkins von Hudson. Ich glaube, das ist tot. Oder MariaDB war ja mal ein Fork von MySQL. Und aber da haben sich ja auch wieder neue, eigentlich auch wieder Firmen sich da drumherum oder größere Communities sich drum gebildet. Und deswegen ist mal abzuwarten, was das bei Redis ist. Aber das fällt mir in letzter Zeit sehr oft auf, dass halt Lizenzen halt geändert werden von den Firmen und dann halt die Open-Source-Gemeinschaft dagegen halt aufschreit. Obwohl ich bei vielen Lizenzbedingungen gewechselt, also jetzt mich für mich persönlich erstmal da keine Veränderung gesehen habe in der Nutzung. Ich glaube, das ist wirklich so eher so ein Schutzwall gegenüber den Großen wie Amazon, die das versuchen, as a Service entsprechend damit Geld zu machen.
Also ich glaube, das letzte, was mir einfällt, war Docker Desktop. Da musst du doch ein bisschen aufpassen, wenn du es kommerziell einsetzt, oder verwechsel ich da gerade was?
Genau, aber das mich tangiert das halt nicht, weil ich auf Linux-Rechner unterwegs bin. Das ist für die Windows-User. Und ich weiß auch, es wurde ganz viel Energie reingesetzt, wie man das trotzdem noch kostenlos nutzen kann unter Windows. Aber im Endeffekt habe ich festgestellt, dass es so viel Bastelei, dass es dann für die Firmen eigentlich günstig ist, dass sie einfach diese Docker-Desktop-Lizenz zahlen und gut ist.
Ja, das ist, aber ich meine, das ist ja das gute Recht. Du kannst einen Fork machen und manchmal bringt sie auch was. Node war ja auch mal lange mit IOJS, wo es einen Fork gab und der dann ja auch das ganze Projekt in eine andere Richtung gebracht hat, was ja wahrscheinlich dann auch im Rückblicken betrachtet positiv war. Aber ja, es ist super einfach, oder? Wenn wir morgen, können wir gleich noch live in der Folge den Spring Boot Fork hier verkünden, ja. Und wieder einstellen.
Winterboot. Danach.
Ja, genau. Winterboot. Winter Shutdown nennen wir den.
Nee, Winter Shutdown. schauen.
Einzige Änderung ist, dass wir überall Spring durch Winter ersetzen. Und ja.
Genau.
Ja, und autogenerierte Kommentare drüber. Dann haben wir es. Ja, ist halt, also ich finde, es hat seine Legitimation und danach muss man halt beobachten über die Zeit. Wenn du jetzt gerade ist ja, glaube ich, der Wechsel zwischen beiden Systemen recht einfach, dann kannst du es noch relativ einfach betrachten, wenn du Redis nutzt und sagst, wenn der Fork dich aus irgendeinem Grund eher anspricht wegen den Lizenzen. Gerade am Anfang kannst du da ja einfach switchen, nehme ich an.
Ja.
Wir werden sie am Anfang nicht ändern und danach wird es die Zeit zeigen, ja. Und danach ist das Übliche. Es ist, wenn du Pech hast, sitzt du auf das falsche Pferd und dann hast du halt shitty Software, die nicht, wo du dann Aufwände betreiben musst, um zurückzukommen. Aber ja.
Genau, also deswegen, also sag mal so, es gab Forks oder gibt Forks, die erfolgreich sind. Was mir aber halt auffällt, gerade diese Flut an Forks, sobald die Lizenz geändert werden, da kannst du die Uhr danach stellen, 2, 3 Tage später hast du irgendwo einen Fork rumfliegen.
Ja.
Und bei Redis habe ich mir jetzt nicht ganz genau durchgelesen, warum sie die Lizenz geändert werden. Ich meine, das war auch so ähnlich wie bei Elasticsearch und bei HashiCorp. Und gerade bei Elasticsearch und HashiCorp fand ich das absolut legitim, dass sie dann halt anfingen, hier Lizenzmodelle halt zu ändern.
Ja, das ist stimmt, ja.
Und ich habe jetzt noch eine steile These. wer sich so Finanzmärkte sich jetzt beobachtet, dass der Zins für Kredite halt auch höher gegangen ist. Ich vermute mal, dass jetzt auch das Geld gerade auch in Startup-Bereich, Open-Source-Bereich nicht mehr so locker sitzt und dass die Firmen, die hinter diesen Open-Source-Tools halt stecken, angehalten werden, irgendwie Geld zu verdienen. Weil der Investor halt einfach das Geld nicht mehr so locker stehen hat. Und dann müssen sie halt Geschäftsfelder halt finden und anfangen damit halt Geld zu verdienen.
Das ist ja schon
das, ja. Und also das, also ja, das ist jetzt mehr, aber ich habe so ein bisschen jetzt so verstärkt halt den Eindruck, dass das jetzt stärker halt. Kann auch sein, dass die nächsten Fundings anstehen und deswegen jetzt so ein bisschen verspätet, dass die Welle halt jetzt auch die Open-Source-Firmen halt trifft.
Ist ja, glaube ich, jetzt gerade je nachdem, wie die Nachfrage da ist, ist ein Funding ja jetzt gerade auch vielleicht was du vermeiden willst, ne? Weil du nicht mehr so viel Geld für deine Firma jetzt gerade bekommst. Dann ist es natürlich besser, wenn du über ein geschicktes Lizenzmodell irgendwo Geld abgreifst vom Kunden, ne? Und damit auch bessere Zahlen schreibst und dementsprechend profitabel wirst, ja. Oder ich sag mal, vielleicht länger über die Runden kommst, weil du kein Funding brauchst. Ne? Sondern wenn du genug Einkommen hast, musst du ja jetzt nicht noch mehr verkaufen. Und das hat bestimmt damit zu tun. Also das ist es, glaube ich, schon, dass das gerade ein bisschen angespannter in der Startup-Branche ist und du dann natürlich gucken musst, okay, wie können wir jetzt Geld kriegen? Komm, ändern wir die Lizenz. Komm, schauen wir, dass wir noch ein paar Kunden abgreifen, die dann zahlen müssen. Genau. Na, ja.
Ja. Von daher, also für mich, also wie gesagt, spielen wahrscheinlich auch noch andere Faktoren drin, aber meine These ist, dass das unter anderem, dass das ein Grund sein könnte, weil, wenn man sich auch anschaut, in welche Richtung sich die Lizenzen jetzt auch geändert haben.
Ja. So, ich schieb die Karte, die Kärtchen einfach in die andere Spalte, mal gerade fix, weil ich irgendwie fasse es besser, dann kann ich besser mitquatschen. Eigentlich war es gerade nämlich, es geht um ein Buch, geht's gleich, also ich habe jetzt mal gerade beschlossen, dass wir jetzt in die Themen wechseln. Und es geht um ein Buch, was die Sandra gelesen hat und was der Daniel schon sehr lange lesen wollte. Und damit wir das Buch aber trotzdem hier mal thematisieren, weil die Sandra hat es komplett gelesen und ich habe nur ein bisschen überflogen, das heißt, ich habe nur gefährliches Halbwissen, sprechen wir heute. Und das gute Buch nennt sich Tidy First und ist von Kent Beck. Und ja, Sandra, was gibt's dazu zu sagen?
Also, das ist ein kleines Buch von O'Reilly Verlag, 100 Seiten. Und das ist das erste Buch von einer Reihe, was Ken Beck rausbringt. Wenn man das Inhaltsverzeichnis sich anschaut, wird man denken, okay, alter Hut, kennen wir von Clean Code, kriegen wir von Refactoring-Büchern, etc., etc. Aber der hat ein ganzes Buch, jetzt 100 Seiten, halt gewidmet sich halt, wie kriege ich, was muss ich tun oder wie kann ich meinen Code halt sauberer hinterlassen. Und das Buch ist in drei Teilen aufgebaut. Einmal halt die Techniken, was ich auch aus dem Klingut-Buch bereicht habe, wie ich welche Techniken ich anwenden kann, um meinen Code halt zu refactoren und sauberer halt zu hinterlassen. Das sind halt so Beispiele dabei wie toten Code löschen, dann die Reihenfolge, wie ich meinen Code lese, halt besser strukturiere, Bessere Benennung von Variablen, von Konstanten, vielleicht größere Blöcke halt in eigene Methoden auslagern. Also Techniken, die wir halt recht gut kennen. Dann gehen halt die ersten 30 Seiten rüber. Für mich war das eine nette Wiederholung. Also, wo ich gesagt habe, ja, kenne ich, aber schon das nochmal in zur Erfrischung. Der zweite Teil geht halt, ja, wie manage ich das Code säubern? Da gibt er halt also Tipps halt an, wie dass ich immer aufteilen muss, okay, ich mache jetzt Refactoring, ich säubere und das mache ich zum Beispiel in eigenen Pull-Request oder in eigenen Commit, um halt von dem anderen, also Änderungen, was an der Story, um das Feature voranzubringen, halt ein bisschen abzutrennen, um halt entsprechend meinen zukünftigen Reviewer, der vielleicht das Review möchte, entsprechend eine bessere Reviewen kann. Und dann gibt er halt auch Tipps, okay, du möchtest hier ein Verhalten verändern, du bekommst das aber nicht hin, weil der Code unlesbar ist. Okay, dann fang an, den Code halt so weit zu säubern, dass du es verstehst, mach einen Commit und dann bau die Änderung mit rein. Also gibt halt ein paar Techniken vor, wie kann ich an diese Säuberungs... Okay, das ist ein bisschen an diese Säuberungsaktion oder Reinigungsfunk Aktion entsprechen, wie ich mir das Ganze halt aufteile. Und dann gibt es einen dritten Teil, der geht eher um Theorie. Dann geht es halt darum, okay, wann ändere ich meinen Code? Und ich muss halt kennen, okay, ist es eine Änderung, wo ich mit dieser Änderung das Verhalten des Codes ändere oder ist es eine strukturelle Änderung? Und ich muss halt mir das als Entwickler halt klar machen, okay, sobald ich eine strukturelle Veränderung mache, dann ist es eher ein Cleanup. Und das sollte ich halt trennen von meinen Verhaltensänderungen. Und dann geht es halt auch, wo wir einen Trade-off halt finden müssen. Okay, wir sollten nicht nur Code sauber machen, das einfach weil ich so ein Säuberungsfeeling-Fanatiker bin, sondern das soll ja einen Wert bringen. Und wenn ich halt an Code vorbeikomme, der seit 10 Jahren nicht mehr verändert wurde und ich weiß, okay, da gehen wir auch demnächst ran, dann soll ich auch keine Zeit da verschwenden, da den Code halt sauber zu machen, sondern an den Stellen halt gucken. Okay, hier weiß ich, hier kommt eine Änderung oder ich muss jetzt da was ändern und ich also mache erstmal räume den Code erstmal auf, damit ich halt besser dann das Verhalten dann später verändern kann. Also jetzt kann man sagen, okay, das sind jetzt alles Sachen, die wir in anderen Büchern schon alles gut gelesen hatten. Die Bücher sind aber meistens viel dicker und wir haben noch andere Thematiken, wo das nicht so in die Tiefe reingehen. Und ich fand das jetzt so als 100-Seiten-Buch, was man gut am einen Tag halt oder auf der Bahnfahrt gut oder längere Bahnfahrt halt gut durchlesen kann, fand ich das schon konzentriert, schon aufgearbeitet.
Ja, und macht auch alles Sinn, was du so beschreibst, ne? Also.
Hey, ist von Ken Beck, ne?
Ja. Ja, ich kenne aber andere IT-Gurus, da würde ich das nicht so einfach sagen, wobei die was von sich geben. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde das selber schwierig im Entwickleralltag, sich auch nicht so zu verlieren in diesen Refactorings, so diesen Änderungen, ne? Also, das ist ja eigentlich so diese Kunst, dass du sagst, ah, jetzt mache ich mal gerade die komplette Codebase schöner, ne?
Ja, genau.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema fachliche Änderungen, technische Änderungen, ne? Weil packe ich das jetzt mit in meine Feature-Änderung oder ist das was Eigenes und habe ich halt überhaupt eine Story dafür? Ja, also muss man sich auch überlegen, wie man das macht.
Naja, und dann gibt es halt auch so, also es gibt auch Ratschläge halt, wann fange ich damit an? Wann macht das Sinn, halt vorher zu machen? Wann macht das Sinn, nachher zu machen? Wann macht das Sinn, das überhaupt nichts zu machen? Und also ich würde sagen, das ist kein Buch für Anfänger, sondern für Leute, die schon was länger programmiert haben. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel keine Lust haben, jetzt die großen, oder wenn jemand halt sich nur noch mal sich vor Augen führen möchte, wie das mit dem Code aufräumen, dann ist das eine super Lektüre, die man auf eine längere Bahnfahrt gut durchlesen kann.
Was ich da so ein bisschen schwierig bei, also jetzt, ja, Buch, also Buchempfehlung würde ich mal raushören, ne?
Ja.
Also, genau. Was ich mich jetzt gerade darüber frage, ist halt, wie mache ich denn das richtig im Alltag? Also, eigentlich finde ich immer persönlich ganz schön, wenn ich an der Stelle Code komme, dass ich sie ein bisschen besser hinterlasse. Also könnte ich jetzt zum Beispiel, bevor ich anfange, meine inhaltliche Änderung zu machen, im Commit davor zu sagen, okay, ich mache jetzt hier ein paar strukturelle Anpassungen, um das zu
Genau.
verbessern. Ne? Habe einen eigenen Commit. Ja. Das macht das vielleicht auch gut nachvollziehbar. Wenn ich jetzt mit Pull-Requests arbeite, ist es vielleicht eher negativ, weil dann ist das ein riesiger Pull-Request, weil ich vielleicht gerade die falsche strukturelle Änderung gemacht habe, ne, die in der IDE nur eine Kleinigkeit ist, aber die dann 500 Dateien anfasst oder sowas. Und irgendwie hat es ja auch nicht unbedingt was mit deiner Story unbedingt zu tun, ne? Du hast eine fachliche Änderung und dann investierst du Zeit in so ein Aufräumen. Das finde ich noch ein bisschen schwierig. Nicht, dass man es nicht machen soll. Ich überlege nur, wie man es geschickt macht, ne? Also.
Ja, und die Argumentation von Ken Beck ist an der Stelle halt, diese Cleanup-Geschichten machst du ja, weil du versuchst, den Code halt zu verstehen. Das heißt, diese Arbeit hättest du sowieso gemacht, nicht nur auf dem Papier, also auf dem Code, sondern im Kopf. Und du bist halt das, was du im Kopf dir sich dein Versteh-Prozess bist du halt am Festhalten im Code. Und dann ist es auf jeden Fall ein Invest, was vollkommen in Ordnung ist. Also er sagt, dass es halt waste, wenn du halt Code anfasst, was nicht mit deiner was, wenn das Code ist, wo du entsprechend zurzeit gar nicht machen musst, sondern du machst nur des Aufräumens willens. Das ist halt. Aber wenn das ist zum Beispiel eine kleine Aufräumarbeit ist, was du sowieso machen müsstest, oder was du in deinen Kopf gemacht hast, um den Code zu verstehen, was er tut, dann warum das nicht gleich das, was in deinem Kopf ist, einfach im Code hinterlassen und das dann festzuhalten.
Also dann wäre aber auch das Richtige, ich komme in meine Klasse, gucke da rein und denke so, uiuiuiui, hier ist Kraut und Rüben, was ruft hier was auf, ne? Vielleicht
Ja.
ist die Reihenfolge der Methoden nicht nachvollziehbar, ne? Oder irgendwie beliebig und dann würde ich quasi durchgehen und erstmal sagen, okay, jetzt räume ich hier mal die Struktur auf und die eine Variable, das macht überhaupt keinen Sinn und hier das eine, die Dependency hier, die ist gar nicht drin, also die kann ich rauswerfen oder keine Ahnung was. Ja, und das ist mein erster Commit und die Argumentation, ja, macht Sinn zu sagen, das ist sowieso Arbeit, die ich brauchte und ich hinterlasse ja danach auch wieder den Code besser, als er vorher war. Also in der Hoffnung, dass nicht danach jemand kommt und sagt, oh, jetzt ist die Reihenfolge ja total komisch, ich habe mir doch was
Ja.
dabei gedacht. Ja.
Ja gut, aber dann entweder machst sowieso Pair-Programming, das heißt, du musst die Änderungen sowieso mit jemandem besprechen, oder du machst einen Pull-Request mit einem Review, dann hast du die Diskussion ja sowieso. Aber was ich zum Beispiel mache, wenn ich eine Klasse aufmache, wo ich ran muss und sehe halt ausgemieten Code, der schon seit 3 Jahren schon nicht mehr angefasst worden ist, das lösche ich einfach fertig.
Ja, genau.
Oder
Also, ja.
Test, die seit 5 Jahren nicht mehr liefen, ja, weil die disabled waren, lösche ich, fertig. Und das ist dann halt, ja, das ist jetzt nicht mal strukturell. Ja gut, es ist eine strukturelle Veränderung, ja, weil ich Code halt anfasse, aber das tut halt keinem weh.
Natürlich die Frage, und das hängt, ne, wir sagen ja, ich versuche ja weniger Depends zu
Ja.
sagen, ne, wenn ich jetzt einen Disabled-Test habe, ob es nicht vielleicht wertvoller wäre, dann auch diesen wieder zu enablen.
Ja, aber ich sag mal, wenn der Test schon seit 5 Jahren nicht mehr lief, weil er seit
Ja.
5 Jahren disabled ist,
Dann habe ich da seit 5 Jahren toten
dann
Code,
würde ich
ja.
meine Zeit nicht investieren, den Fehler zu laufen. Und das Schlimme ist, dann ist vielleicht auch nochmal Änderungen im Framework gelaufen, weil die Version hochgezogen worden ist,
Ja.
von JN4 auf JN5, und dann sage ich, okay. Also wenn das seit 5 Jahren keinen mehr interessiert, dann kann ich ihn auch löschen.
Aber vielleicht ist das, was der Test beschreibt, ne? Also wenn das die Testmethode sprechend ist oder es leicht nachvollziehbar, was der Test mal getestet hat, könnte man überlegen, ja, ob man den Test nochmal schreibt. Man sagt, okay, das hier ist jetzt toter, disableder Test, aber das klingt fachlich sinnvoll, das zu testen, dass alle Sonderzeichen von unserer Login-Logik unterstützt werden. Dann könnte ja auch jemand hingehen und sagen, okay, dann mache ich das jetzt in einem eigenen Commit, das hilft mir, das gibt mir Sicherheit beim Programmieren, ne? Und ist vielleicht sogar ganz schnell gemacht. Und weil vielleicht vorher nur jemand faul gewesen ist. Ja,
ja, natürlich. Das ist alles valider Punkt. Ich bin dann mittlerweile was radikaler, wenn ich gucke mir einfach die Zeitstempel halt an, und wenn ich sehe, dass es ein längerer Zeitraum das keinen interessiert hat, dann lösche ich den einfach. Und wenn jemand den wieder haben möchte, dann sage ich, ja, hier hast du eine Git-Historie, kannst du dir wiederholen.
Ja, das Argument kommt mir bekannt vor. Das habe ich auch schon gebracht. Ja. Der ganze Code ist archiviert. Ja.
Genau.
Also, klare Empfehlung. Gibt es auf Englisch nur bei O'Reilly das Buch, soviel ich weiß? Ne?
Genau, es ist auf Englisch. Und also Ken Beck hat jetzt zumindest im Vorwort geschrieben, dass er von solchen kleinen Büchern jetzt demnächst mehr rausbringen möchte, immer speziell zu einem Thema. Und wie gesagt, also für mich war das jetzt so nochmal so ein guter Recap, nochmal Wiederholung vom Thema. Und fand ich sehr kurzweilig. Also die Kapitel, die sind auch nicht lang, vielleicht 2-3 Seiten und dann geht's weiter halt. Das ist halt recht kompakt geschrieben. Also sogar für die TikTok-Generation tauglich.
Lustige Taschenbücher mit Kent Beck.
Genau.
Sehr schön, ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, gut. Das war das Thema. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit einem Buch.
Ja, und ich glaube, die Hölle gefriert zu, aber Sandra macht eine Buchempfehlung zu einem Ernährungsberatungsbuch.
Ey, in meiner Welt ist das alles, weil wir mal Sandra lernt kochen eingeführt haben, ja?
Nee, sondern
alles gut.
Ich und zwar mir wurde angeraten, dass ich mich mehr um meine Ernährung kümmern soll. Und was macht man als Nerd? Man nerdt sich in das Thema halt rein. Und ich hatte aber von Ernährungsberat, das war mir einfach alles zu esoterisch und immer zu dogmatisch. Nach Motto und, ja, esoterisch, religiös. Also wir können ganz viele Wörter dafür finden. Bis mir jemand anders mal gesagt hat, hey, wenn du so skeptisch bist, dann liest dann das Ernährungskompass durch. Denn da hat nämlich ein Wissenschaftsjournalist einfach mal alle möglichen Studien zusammengenommen, mit allen Facetten, Ausrichtungen, und hat sie mal auseinandergenommen und darüber ein Buch geschrieben. Und da wird halt wunderbar erklärt, wieso manche Diäten für die eine Person funktioniert, für die andere aber nicht, weil unser Körper doch ein bisschen komplexer ist. Und mein Fazit bei diesem Buch ist, ob du Kohlenhydrate oder eher Fett oder mehr Eiweiß verträgst, das ist halt wirklich individuell. Das heißt, die Regel kann man sagen, Zucker ist halt doof, vor allem Industriezucker, und Industrieöle sind halt doof. Alles andere, wenn man halt das in der Balance hält, ist halt gesund. Und ich hatte an vielen Stellen halt Aha-Erlebnisse gehabt. Und ich fand das auch sehr, also nicht mit erhobenen Zeigefingern geschrieben. Das heißt, mir hat das sehr recht gut gefallen, das Buch. Deswegen, wenn ihr euch mit Ernährung beschäftigen müsst, warum auch immer, kann ich diesen Ernährungskompass als Buch halt empfehlen. Ich fand das halt schön ausgewogen und gut erklärt, warum gewisse Sachen halt bei manchen funktionieren, bei manchen nicht, und was da halt im Körper abspielt, warum gewisse Sachen halt so sind, wie sie sind.
Spannend. Wie viele Seiten ungefähr?
Das waren, ich glaube, 350, 400 Seiten.
3,5 Kentbacks.
Ja, das ist, also man kann das auch abends halt Also ich habe das, glaube ich, jetzt an 4 Abenden halt durchgelesen.
Spannend.
Das ist
spannend.
Ist auch recht einfach geschrieben. Also es ist dann, also da werden auch, also ich habe ein Kapitel, wenn mal so chemische Reaktionen, wo du das ein bisschen nochmal, hä, okay, nochmal neu, aber das war schon was später. Der Rest ist halt recht einprägsam. Und das Coole ist, ja, am Ende wird nochmal Zusammenfassung, so nochmal so Daumenregeln, okay, wo gewisse Sachen halt du mehr achten solltest, weniger und mal ausprobieren sollst, wie dein Körper auf gewisse Sachen halt dann reagiert.
Spannend. Klingt gut. Klingt vor allem nicht so, wie du gesagt hast, nicht so esoterisch, ne? Oder so besserwisserisch, ja.
Ja, dogmatisch vor allem.
Ja.
Ich glaube, gerade ist so Low-Carb-Diäten sind, glaube ich, gerade in, ne?
War das nicht vor ein paar, also ich weiß, dass ich vor vielen Jahren mal Low Carb gemacht habe und auch gute Ergebnisse hatte, bis ich aufgehört habe damit. Ja, aber auch da kam es drauf an, was du isst, ne? Also wenn du, Low Carb ist ja einfach, ich sag mal, in einfachen Worten, ne, du isst weniger, weniger Kohlenhydrate vor allem. Wenn du aber die wenigen Kohlenhydrate natürlich nur schlecht machst, also erstens ist das dann super schwierig, weil du dann nicht satt wirst.
Ja.
Geil, Zucker, ist dann so ein Löffel und das war's jetzt für den Tag. Ne, also du hast allein deshalb Interesse daran, andere, deshalb wirst du so dahin gezwungen, aber ja. Genau. Ready for Ernährung, euer neuer Ernährungspodcast.
Ja, keine Sorge, Axel war auch sehr erstaunt, dass ich jetzt hier mit Ernährungsbüchern jetzt, er meinte so, ob das bei den einem Buch bleibt. Ich so, ja, ich plane nur das eine Buch dazu zu lesen.
Hat er Angst um die Ernährung, die jetzt kommt?
Naja, also sag mal so, also da ich auf Zucker halt achten soll oder nicht mehr, also generell, also Industriezucker ist sowieso nicht so gut. Und ich festgestellt habe, wenn das Zeug nicht zu Hause ist, esse ich das auch nicht.
Ja.
Und sobald das Zeug zu Hause ist, esse ich das. Axel aber gerne Süßes halt isst, habe ich denen gesagt, er soll bitte den Süßkram nicht in der Küche stehen lassen, sondern im Arbeitszimmer in einer Kiste tun, wo ich nicht rankomme. Und was er dann so Arbeitszimmer macht und wie viel Kilo davon ist, interessiert mich nicht. Solange ich davon nichts weiß, ist so alles gut.
Da kommt irgendwann die Axt rein. Ich riech den Zucker. Ja, aber das ist, das ist genauso. Wenn du es im Haus hast, ist gefährlich. Ne? Wir haben jetzt Umzug gehabt, viele Leute da, dann hat man so einen Kasten Cola, Fanta, irgendwas geholt, weil jemand was Süßes trinken will zwischendurch. Und sobald du das Zeug im Haus hast, fängst du auch an, davon zu trinken. Ist immer.
Genau,
ja.
Genau. Und das ist halt das, was ich damals in der Reha-Klinik, also in der Reha waren sind halt auch ein paar Stunden Ernährungsberatung mit drin. Und das stimmt wirklich ungemein. Wenn man die Ernährung umstellen muss, dann muss halt der ganze Haushalt das machen, sonst kriegt man das nicht hin.
Ja.
Und da ich halt hier diese Gefechte mit den Süßigkeiten nicht ausfechten will, war Axel halt dann. Er will aber darauf nicht verzichten. Ich so, ja gut, dann müssen wir eine andere Lösung. Und das war jetzt unsere Lösung dafür.
Finde ich ja total gut. Also, weißt du, dafür, wenn du ein Arbeitszimmer hast, dann stellst du halt da irgendwo rein. Ne? Also,
ja, ich habe auch gesagt, und ist das nicht vor meiner Nase?
Ja. Sehr schön. Und ich meine, ich sehe das ja bei meiner Tochter, ne, die jetzt anderthalb bald ist, wie krass diese Kinder auf Zucker reagieren. Also gerade, wenn sie es noch nicht kennen und dann gibst du denen mal irgendwie was Kleines Süßes oder sie bekommen was Süßes. Die sind, das ist so eine heftige Reaktion. Ja, es ist super heftig. Und deshalb ist so, also wir haben jetzt nichts dagegen, wenn sie mal was Süßes bekommt, aber es ist halt dosiert. Es ist sehr, sehr stark dosiert. Ne? Ja, man sollte es kennen. Ich halte auch nichts davon, sowas irgendwie immer nur zu verbieten. Aber in dem Alter, sag ich mal, sie isst sowieso lieber eine Reiswaffel. Ne? Und die kann sie kiloweise essen. Da passiert nichts. Da ist nichts dran. Ne?
Ja.
Ja. Aber auch in dem
also
Rahmen
klar,
kann ich noch mal
also,
erwähnen, es gibt ja hier vom ZDF diese Doku Besseresser. Oder das ist so eine Reihe von denen oder so eine
ja
Themenreihe. Und da sind auch viele interessante Reportagen darüber, wie Lebensmittel auch erstellt werden teilweise und was da alles drin ist. Und wenn du das gesehen hast, fängst du, also bei uns war es so, dass wir viel mehr auf einmal geguckt haben, was steht denn da hinten drauf? Was ist denn der Unterschied zwischen Frischkäse und Frischkäsezubereitung? Außer dem Preis, ne?
Ja.
Und wenn du dann so ein bisschen das Gespür dafür bekommst, okay, ich könnte jetzt weniger bezahlen, aber dafür hole ich mir halt vielleicht das potenziell ungesündere Essen, ja, dann fängst du halt abzuwägen. Und das heißt ja nicht, dass du nicht überhaupt nichts Süßes haben darfst. Ne? Du kannst ja trotzdem sagen, okay, hier ist eine Marmelade oder hier ist eine Schokolade, die haben wir im Haus, die halten wir aber dosiert auf eine Woche. Ja, solange der Schrank nicht überquillt mit dem Zeug, ist ja auch wieder okay. Also,
ja, also Kuchen und sowas verzichte ich halt auch nicht. Also ich esse gerne auch nachmittags meinen Kuchen und sowas. Aber dann verzichte ich lieber auf die Haribo und auf die Haribo-Gummibärchen oder halt einen anderen Kram, was man dazu gibt. Oder Industriekekse und solche Sachen.
Und das
lieber
ist,
das Selbstgebackene.
Und das ist super gefährlich, finde ich auch, wenn ich bei uns im Büro bin, wo es auch eine Süßigkeiten-Schublade gibt, ne, wo du ran darfst.
Ja.
Das ist einfach verlockend. Also auch gerade, weil du ja manchmal anstrengende Tage hast und der Körper will dann auch Zucker haben, weil es halt schnelle Energie ist. Ne?
Was lernen wir? Homeoffice ist gut für die Gesundheit.
Ich kommt auf das, den Süßigkeiten-Schrank an. Kommt ganz klar auf den Süßigkeiten-Schrank.
Naja, aber den Süßigkeiten-Schrank zu Hause kannst du ja selber steuern.
Das stimmt, ja. Das war Ready for Ernährung. Kommen wir in die konsumigere Konsumecke, nämlich du hast dir gleich ganz viele potenzielle Konsumtitel angeguckt.
Ja, und zwar, ich war am Wochenende, also ich wohne ja in der Nähe von Düsseldorf und in der Nähe von Düsseldorf, nämlich in Ratingen, war am Wochenende jetzt Ratinger Spieletage. Und das war meine erste Spielemesse, wo ich hingefahren bin mit einem Kumpel. Und ich war total überrascht und ich war im Endeffekt froh, dass wir Sonntagnachmittag erst hingefahren sind, sonst wäre ich jetzt so ein paar hundert Euro ärmer. Denn wir haben einige, viele Spiele ausprobiert und ich hätte am liebsten zwei Drittel davon mitgenommen. Gut, dass davon einige schon ausverkauft waren und nicht mehr vorrätig, sodass ich dann zu Hause angekommen nicht anfing noch rumzuklickern, sondern einfach gesagt habe, okay, dann halt nicht. Und das war, also wer die Spielemesse in Essen kennt, das war natürlich nicht so groß. Das war halt auf in so einer Stadthalle, also recht überschaubar. Die so die wichtigsten Verlage waren halt auch da gewesen. Und wenn du möchtest, kann ich mal ein paar von den Spielen mal berichten, die ich da mal ausprobiert habe. Wir haben angefangen mit ein Zweier-Kooperationsspiel, Sky Teams. Das war mega, denn du hast die Aufgabe, ein Flugzeug zu landen. Und du bist halt Pilot und Co-Pilot. Und ihr würfelt halt, aber du weißt nicht, was die was dein Nachbar halt gewürfelt hat. Und jeder hat dann Aufgaben. Das heißt, der Pilot muss dafür gucken, dass die Landeklappen aufgemacht sind, dass die Geschwindigkeit vernünftig ist. Der Co-Pilot muss sich um Funkkontakt mit anderen Flugzeugen kümmern, damit du nicht in der Luft kollidierst mit anderen Flugzeugen. Dann muss er halt dann die Flügel richtig einstellen, bremsen. Und beide müssen gucken, dass halt das Flugzeug halt im Gleichgewicht ist. Und du darfst, bevor die Phase halt die nächste Runde oder Phase anfängt, darfst du kurz kommunizieren, was sie machen wollen. Und danach läuft das halt mit den Anzahl der Würfeln, also mit der Höhe der Augenzahl auf den Würfeln, muss das Flugzeug entsprechend halt gelandet werden. Ist vom Kosmos Verlag, ist ausverkauft. Die haben das wohl im Januar rausgebracht, ist jetzt ausverkauft und die nächste Auflage kommt jetzt im Mai, Juni.
Okay.
Also das, aber ich kann es nachvollziehen, dass es so ein Durchschlag hat.
Und das warum ist das jetzt so kooperativ? Weil es klingt jetzt so, dass man nebeneinander ist und alle versuchen, was zu machen. Und wenn ich jetzt schlecht würfle, dann stützen wir halt ab, oder?
Ja, also du hast halt jeder Bereich, du musst halt dann halt zum Beispiel wie die Landeklappen auffahren. Das heißt, du musst halt, du hast dann vier Landeklappen. Und da muss eine 2, 4, 3 Landeklappen, 2, 4, 6. Und wenn du die gewürfelt hast und die dann eingeloggt hast, dann sind zum Beispiel Landeklappen raus. Bei der nächsten Runde nimmst du den Würfel wieder und versuchst dann anderes auf dem Spielfeld halt frei zu würfeln. Und da kannst du ja sicher absprechen, okay, wir versuchen dann Schwerpunkt, dass wir versuchen beim nächsten Mal das Flugzeug gerade zu halten. Wir versuchen in der nächsten Runde mehr, da haben wir noch Flugzeuge, die wir anfunken müssen. Und so, das ist das Kooperative an der ganzen Geschichte.
Aber kann denn der Pilot dem Co-Pilot helfen oder andersrum? Also wenn ich jetzt...
Nee, genau, das kann man nicht, denn jeder hat seine eigenen Bereiche, die er halt steuern muss. Aber du musst halt manche Bereiche, zum Beispiel das Flugzeug gerade zu halten. Wenn der Pilot was macht, dann fliegt das Flugzeug mehr nach links, hat eine Schräglage. Und das heißt, dann beim nächsten Mal muss versuchen, dass der Co-Pilot das wieder ein bisschen wieder gerade rückt und sowas. Also das ist das so Kooperative an der ganzen Sache.
Okay, ja. Okay, ja. Und das zweite Spiel?
Das zweite Spiel war Heißer Hexenkessel. Und das war so ein Spiel nach meinem Geschmack. Und zwar war das nämlich so, du bist halt ein Hexenlehrling und musst halt musst Rezepte lernen. Und anhand von Rezepten bist du Zutaten halt am Brühen. Und diese Zutaten werden aber deinen rechten Nachbar weitergegeben, der das Gekochte halt in seinen Zutatenschrank einsortieren muss. Nur diese Zutatenschränke sind halt beschränkt von der Kapazität. Und dein Ziel ist, dass du den Zutatenschrank des rechten Nachbarns zu überquellen bringen sollst, sodass du halt damit halt Siegpunkte bist. Das Problem ist aber, du bist der rechte Nachbar eines anderen Mitspielers, der versucht, deinen Zutatenschrank zu überfüllen zu bringen. Das heißt, du musst eine Strategie entwickeln, wie du hinkriegst, dass du die Zutaten, die du von deinem linken Nachbar bekommst, so umwandelst, dass du deinen rechten Nachbar den Zutatenschrank halt zuquillen lässt.
Das klingt gut.
Das ist mega.
Bin schon am Googeln. Und ich finde erstmal Bibi Blocksberg, der Hex, der Roman der Hexenkessel.
Genau.
Der heiße Hexenkessel heißt das Spiel.
Heißer.
Ja. Ah, von Schwerkraft. Schwerkraft hat gute Spieler, ja.
Ja, ich glaube, das ist deren Tochter- oder Schwesterverlag, das ist Leichtkraft. Ich glaube, Schwerkraft und
Ja,
Leichtkraft,
Leichtkraft,
das
genau,
ist,
ja.
ja genau, es sind, glaube ich, das ist im Endeffekt derselbe Verlag. Die haben einfach nur die Spiele, die ein bisschen komplexer sind, werden unter Schwerkraft veröffentlicht und die etwas einfacher sind von den Regeln unter Leichtkraft.
Spannend. Ist das auch was, was zu zweit Spaß macht, oder ist das mit mehr Leuten besser?
Also wir haben das zu viert gespielt. Derjenige, der uns das Spiel erklärt hat, hat gesagt, zu zweit kann man das auch spielen, aber dann ist es das ein taktischer Brainfuck, weil, sag mal so, ihr seid gleichzeitig linker und rechter Nachbar von euch,
Ja.
also das ist dann halt, du spielst es, also man kann das wohl spielen, ist aber auch super, es hat aber eine andere Komponente, als wenn du mit mehreren Leuten das spielst.
Spannend. Spannend. Gefällt mir von der Idee her. Kauf dir das mal und wenn wir das nächste Mal einen Spieleabend
Genau.
machen, das können wir ausprobieren.
So, dann habe ich noch ein anderes Spiel, was ich auch sehr cool fand, nennt sich Würfelzucker. Und das hat was von Kniffel, aber anhand von Aufgabenkarten. Das heißt, du hast halt Aufgabenkarten, also was für Würfel du würfeln musst. Und wenn du die Aufgaben erledigt hast, kriegst du Punkte dafür. Und du hast halt da zwei Runden Zeit dafür, was zu machen. Und dann kann der Nachbar noch mal dran, kann dir die Aufgabe wegnehmen, weil er dann bessere, höhere Augenzahlen halt hinkriegt und dann kann er die Karte wegnehmen und wenn du wieder dran bist, kannst du dir die Aufgaben, die Punkte für diese Aufgabenkarte halt einheimsen. Also ich finde ein bisschen Kniffel nur mit für Fortgeschrittene.
Okay, ja.
Dann habe ich, das habe ich mir auch dann mitgenommen, weil das sich das super Spiel für mich und meine Oma oder für meine Oma und für mich halt rausgefunden hat. Das war eine Mischung aus Vier Gewinn, Tic-Tac-Toe und Mühle. Nennt sich Quango. Und zwar hast du Mühlensteine, bis halt dann also nacheinander bis halt die Mühlensteine auf das Brett anlegen. Und du hast mehrere Möglichkeiten zu gewinnen. Entweder hast du fünf Steine in einer Reihe, diagonal, oder du hast vier Steine als Quadrat. Oder du hast Farbenfelder halt belegt. Und dann hast du das Spiel halt gewonnen. Das heißt, du musst halt immer gucken, was der andere macht, weil er halt viele Möglichkeiten hat, das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt sehr kurzweilig. Also eine Runde kann auch schon nach 3 Minuten schon vorbei sein. Und ich habe es gestern mit meiner Oma mal angespielt und sie war schwer begeistert, weil das halt reines Taktieren ist. Kein Glückskomponente dabei und naja, und du manchmal übersiehst du halt Kombinationen da kann dir ist halt sehr kurzweiliges Spiel an der Stelle.
Hier ist auch sehr gut bewertet. Ich habe es jetzt gerade bei Amazon offen. Ja. Also gerade mal sieht so, also wirklich wahrscheinlich sehr, sehr kurze Spielrunden dann auch, ne?
Ja, genau, das ist halt so wie für ein Spiel zwischendurch. Was wir uns auch angehört haben, was haben wir aber nicht gespielt, weil einer die Erklärung schon zu uns abgeschreckt hat, war einer aus der 18. Jahrhundert-Reihe. Das sind so Wirtschaftssimulatoren. Und die hatten ein paar neue aus dieser Reihe da gehabt, aber das war uns für ein kurzes Spiel einfach zu komplex. Und ich habe nochmal zu Hause gegoogelt, dass es wohl Leute gibt, die das dann 12, 13 Stunden ein Spiel spielen.
Okay.
Und das dauert auch noch so lange und die nehmen auch so Hilfsmittel wie Excel-Sheets und was weiß ich was, wo ich dann gesagt habe, also geiles Spielkonzept, aber ich werde keinen finden, der das mit mir spielt.
Ja schon fast wie ein Computerspieler, ne? Also wenn
Ja,
du richtig
genau. Da
krasse.
kann ich auch Computer spielen, genau.
Ja. Spannend. Schon zwei gute dabei. Also zwei von der Beschreibung schon, die mir gut gefallen, ja.
Ja, das war Ratinger Spieletage. Und wie gesagt, viele waren auch schon ausverkauft und ich war im Endeffekt froh, dass es ausverkauft war. Dann wäre ich da wieder mit viel Geld los nach Hause gekommen.
Ja. Und einige davon gibt es auch schon zu kaufen, ne? Also ich habe jetzt mal so ein bisschen parallel geguckt.
Genau, ich glaube, Sky Teams kommt. Also, ich glaube, die kriegst du noch im Internet, aber zu echt zu erhöhten Preisen. Und alle anderen, die sind auf jeden Fall bestellbar.
Ja, also ich gucke jetzt, Sky Team kriegst du für 28 Euro anscheinend, je nach Anbieter. Also jetzt erstes schnelles Mal googeln, ne?
Genau, und ich
Aber
habe da mal reingeschaut und wenn du auf den Shop dann gehst, dann kommt irgendwann mal, ist von grün auf gelb, zumindest was bei mir so gewesen.
ja, stimmt hier auch. Jetzt auch nämlich auch voraussichtlich Lieferzeit 30.8. Okay.
Genau.
Ja, aber okay. Also ansonsten kann man ja so ein bisschen gucken. Ich schau mal gerade, was sagt Amazon? Amazon in versandfertig in 1 bis 2 Monaten. Okay, verstanden. Gut. Ja, aber du hast auch was gespielt.
Ja, und weil wir frei hatten und Zeit auch für längere Session hatten, haben wir das Abenteuerspiel Forgotten Water angespielt. Da ist man eine Piratencrew und muss halt eine Geschichte halt durchspielen. Und das ist vom selben Macher, die die Winter der Untoten gemacht haben. Also eigentlich gibt es kein richtiges Verlieren oder Gewinnen. Also es geht einfach hauptsächlich darum, die Story halt zu durchzuspielen und halt auf die Schnelle halt Entscheidungen treffen zu können. Und ja, war halt recht kurzweilig. Also ist man Pirat und durchlebt halt ein Piratenleben und man ist das kooperativ halt unterwegs. Und das war ein Geburtstagsgeschenk an Axel, weil er gerne das Sea of Thieves spielt. Da habe ich mir gedacht, oh, da suchst du mal ein Piratenspiel. Und das habe ich auch durch eine, dachte, das wäre eine gute Idee und ja, war recht kurzweilig. Ja, das ist kurzweilig, wir saßen schon 4, 5 Stunden. Aber das ist halt, wenn du halt solche Geschichten halt. Ich glaube, das ist, wenn du Time Stories spielst, ist ja so ähnlich. Und Winter der Untoten, das dauert ja auch paar Stunden, bis das durch ist.
Okay.
Und du warst auch shoppen.
Ja, aber ich habe nur Zeug für. Ich habe bei meinem Schwager habe ich das Ding gesehen und ich fand es mega cool und wollte es aber auch haben. Und zwar ist es ein Akkuschrauber von Bosch. Und zwar der IXO und der ist aktuell in der 7. Generation. Da kann man auch die vorherigen Generationen kaufen. Ist ein sehr, sehr kleiner, handlicher Akkuschrauber, der aber ordentlich Wumms hat. Also wenn du mal eine Schraube irgendwo reinbekommen musst, was jetzt nicht irgendwie Stahl oder Holz oder Stein ist, ne? Genau für sowas. Oder wenn du mal schnell Möbel aufbauen möchtest, ne? Team Pax, dann bevor du dir da einen abbrichst mit einem Schraubenzieher oder mit so einem riesigen Bohrer und hantieren musst, ne? Oder der ist wirklich, der liegt sehr, sehr gut in der Hand, ist schön klein, Akku hält sehr lange. Und es gibt 1 Million Sachen an Aufsätzen, die habe ich jetzt alle nicht. Also ich habe wirklich die Standardvariante. Du kannst dir einen Schneideaufsatz holen, dann kannst du mal schnell irgendwas schneiden. Du kannst dir Gebläse holen, dann kannst du da einen Grill anzünden mit. Die haben auch so eine Style-Serie MyXO, wo dann mit verschiedenen Farbkombinationen ist. Ich habe mir den ganz einfachen geholt, ist von Bosch die grüne Serie. Also nicht die Professional, sondern die Standard-Serie für Normalsterbliche, ne? Und hat sich sehr schnell zu so einem Werkzeug entwickelt, das ich jetzt die ganze Zeit mit dabei habe, wenn ich hier am Werkeln bin und mal irgendwas mit Schrauben mache, bevor ich mir da einen abbreche oder wenn ich jetzt Möbel auf- oder abbaue, geht das damit einfach schneller und ja, den kann ich gut empfehlen und liegt irgendwo zwischen 45 und 50 Euro, so diese Größenordnung. Müsst ihr gucken.
Es gibt auch einen Gewürzmühlenaufsatz.
Ja, perfekt für
Und einen
Sandra.
Krockenzieheraufsatz.
Für Kochen mit Sandra kann man dann direkt da mit dem Pfeffer mit. Und dann die Küche weiter aufbauen, nachdem die Kürbiscremesuppe gewürzt wurde. Ja, da
Ja.
gibt es viel, aber wie gesagt, diese einfache Variante, Top-Ding, schön klein, sehr handlich. Und das war für mich so. Also ich habe den, ich weiß nicht, ich muss halt momentan auch viel schrauben und viel bauen und machen. Ne, deshalb habe ich mehr in Verwendung, aber ist, glaube ich, so, bekommt einen besonderen Platz in meiner Werkzeugkiste.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen, ja. Ich nehme einfach das Werkzeug, was wir zu Hause haben. Wir haben nämlich von so einem Akkuschrauber, was ein bisschen größer, aber immer noch handlich genug. Aber ich bin mit einem Ingenieur halt verheiratet, da wird er sagen, so ein Spielzeug kommt hier nicht ins Haus.
Das hätte ich auch vorher gedacht. Ich habe ja auch noch einen richtigen Bohrer, ne? Auch Akkubohrer kann man auch, der ist jetzt auch nicht, aber gerade wenn du mal irgendwo unten drunter musst oder es ist eine kleinere Ecke, wo du dann einfach nur mit der Hand reinkommst, dann, also ich finde ihn deshalb gut, weil ich merke, dass ich ihn sehr, sehr oft verwende, auch wenn ich den anderen da habe, ne?
Und, ja, okay,
klar, man kann immer mit dem großen Gerät da dran gehen, aber ja, das ist, hängt ja
also
davon ab.
Ja. Wir haben natürlich hier Bohrmaschinen in drei verschiedenen Ausführungen, ne? Also.
Da habe ich erwartet.
Ich frage mich immer, für was wir das brauchen, aber naja, ich meine, Axel fragt mich auch zu Recht, warum brauchst du drei PCs, ne?
Ja, das ist ja immer, also ich kann jetzt auch bei Bohrern kann ich das schon nachvollziehen, ich habe auch mehrere, ne, also weil es gibt unterschiedliche Aufgaben, die unterschiedliche Geräte, ist ja nicht alles das gleiche.
Ja.
Merkst du spätestens, wenn du auf Material stößt, was dein Akkubohrer nicht mehr schafft, dann weißt du, warum es noch andere gibt. Ja, aber ist auch, ich darf mir oft anhören, warum ich grundsätzlich lieber die Geräte mit Kabel mag als Akkugeräte. Ja, ist auch nur ein persönlicher Geschmack. Und ich habe auch Akkugeräte, ne? Aber gibt auch mal Gründe, warum man mit Kabel glücklicher ist.
Genau, ja. Genau.
Und ja, so hat jeder so sein Werkzeug. Ich finde, es gibt einfach so Werkzeug, das du so gerne nimmst, ne? Also wo du auch sagst, ach ja, mit dem komme ich gut zurecht. Und daher die Empfehlung, tolles Teil. Ich finde, ein vertretbarer Preis.
Ja, sag mal so, für wenn du gar nichts zu Hause hast und trotzdem mal und Ida kommt mal in die Versuchung oder halt ein Möbelstück aufzubauen, dann ist sowas genau richtig.
Genau, und wie gesagt, ich finde halt, es ist ein Unterschied, wenn du in so einem Schrank bist, wo es vielleicht auch mal engere Ecken gibt, kommst du mit deinem Akkubohrer in Normalgröße auch vielleicht nicht immer so gut überall hin oder es ist immer so ein bisschen umständlich. Und wenn du dann was Kleineres hast, ne, ist leichter zu transportieren, stört nicht so. Hat definitiv, also auch als Zweitbohrer, ne, für die alle sagen, wie ich habe, es gibt Menschen mit mehr Bohrern, dann will ich auch einen zweiten Bohrer. Dann ist das ein guter Anfang für vertretbares Budget.
Genau.
Ja. So. Was ist denn, ist Axel eher Team Bosch oder Team Makita oder was ist da bei euch?
Also, vor 15 Jahren waren wir Team Bosch. Nachdem Axel es aber geschafft hat, zwei Bosch-Bohrmaschinen durchzujagen, ist er auf Makita umgestiegen und das Ding hält bei uns. Also Axel sagt dir Team Makita und der war dann so konsequent, dass er halt dann alles jetzt von Makita holt, damit die Akku-Packs halt auf allen Geräten funktionieren.
Ja, das ist ja nur konsequent. Also anderes würde ich jetzt auch nicht mehr. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich finde alles von Makita toll, bis auf dieses eine Gerät, das will ich jetzt von Bosch haben oder von Einhell oder keine Ahnung, wen es da noch alles gibt, ja. Dann machst du es anders, aber ansonsten, also ich bin zum Beispiel eher Team Bosch, vielleicht bohre ich nicht genug.
Ja, das ist, also wie gesagt, vor 15 Jahren hätte Axel gesagt Team Bosch und er hat auch die blaue Serie, also nicht die grüne, sondern die blaue. Und wir haben halt, halt zwei blaue Bosch-Akku-Bohrmaschinen durchgekriegt. Und dann hat er gesagt, nee, also das, also von Profi-Gerät erwartet er was anderes. Und dann hat er das dritte Mal gesagt, Makita, und damit ist super zufrieden. Und die Dinger halten halt jetzt seit 15 Jahren. Deswegen, ja. Und es wurde peu à peu, alles, was jetzt von Bosch kaputt gegangen ist, wurde halt durch solche Makita-Geräte halt ausgetauscht. Man muss aber dazu sagen, Axel macht halt da viel, ne? Das ist halt, das ist, glaube ich, also es ist, geht über den normalen Umzug halt manchmal auch hinaus, ja.
Ja, das glaube ich. Also von daher, Ja, vielleicht, ist, also wie gesagt, ich bin da, bin aber auch nicht so versiert drin. Ich habe auch, ich finde auch manchmal Bosch in Grün gar nicht so schlimm. Also ich weiß, der Nerd in einem will immer sofort die blaue Serie haben, weil irgendwie sind wir alle Profis.
Ja, natürlich.
Aber jetzt zum Beispiel hier bei diesem Akkubohrer habe ich mir die Tests dazu teilweise angeguckt und dann war auch teilweise die Aussage, ja, du kannst dir den Aufpreis für blau sparen, denn es ist nicht so ein großer Unterschied. Und dann habe ich dann doch auf die Vernunft gehört, mal ausnahmsweise.
Ja, um Gottes Willen. Also ich glaube, wäre ich jetzt noch nicht mit Axel verheiratet, hätte ich mir sowas wahrscheinlich jetzt auch schon längst geholt, um ein paar Schränke halt aufzubauen. Und das, also ich meine, ich habe hier auch Gerätschaften stehen, was ein normaler Mensch auch nicht stehen hat. Einfach mal, weil man da affin ist. Und ich weiß selber, wie es ist, halt mit beschissenes Werkzeug zu arbeiten. Und deswegen, da sage ich ja dann, wird das teure Zeug halt dann geholt.
Das finde ich übrigens immer spannend, wenn du mit Handwerkern sprichst und dann auch siehst, was die kaufen. Ne? Es ist genauso wie wenn man mit uns spricht und sagt, was für Computer soll man denn kaufen? Ne?
Ja.
Und wir sagen, oh, geh bloß nicht dahin und bloß nicht die Marke, ne? Die dann vielleicht in einem Mediamarkt aber groß beworben wird. Ne?
Genau,
da sieht
genau,
man wieder
genau.
Diesen Unterschied, wie, wenn, je nachdem, wie viel du dich damit auseinandersetzt, wie sich die Ansprüche doch ändern.
Ja gut, die Handwerker haben auch nicht Makita, die haben dann irgendwie Hilti oder sonst was. Das ist aber nochmal ein anderes Kaliber. Und da muss ich sagen, da bin ich auch dann lasse ich die Vernunft hier auch walten und sage, hey, du wirst jetzt keine 10 Häuser abreißen, sondern du brauchst jetzt nicht die Hilti-Maschine, die Makita wird es auch reichen.
Genau, also außer du sagst jetzt wirklich, diese 500 Meter lange Wand muss weg.
Ja, aber dann, sorry, dann gehst du zum Baumarkt, leihst dir eine Hilti-Maschine aus und dann kommt dir unterm Strich günstiger, als wenn du das halt kaufen würdest.
Genau, würde ich auch so sehen, ja.
Also deswegen, ich lasse hier schon viel durchgehen, aber irgendwann ist dann auch eine Grenze auch erreicht. Was ich aber total interessant fand, Heckenschere oder Heckenschneider wurde hier mit Verbrennermotor gekauft.
Also, so viel.
Weil die einfach mehr Power haben und das ist viel einfacher ist zu handhaben als mit den Akku-Dingern.
Ich muss mir euren Garten nochmal genauer angucken.
Es ist gelegt, genau, wenn du unseren Garten siehst, wirst du sagen, was für ein Schwachsinn.
Okay.
Aber da Axel auch dann die Hecken in der Familie aufschneidet,
okay, ja.
Kann ich das auch nachvollziehen, dass er dann sagt, okay, mit den Heckenschneidern mit Verbrenner brauche ich halt die Hälfte der Zeit, als wenn ich mit den Akkudinger. Und immer dann hält das Ding dann nicht aus.
Das ist eben die Sache bei den Akkudingern. Ne? Also meine Schwiegermutter hat auch Rasenmäher mit Akku. Solange es eine kleine Rasenfläche ist, wo das Gras nicht zu hoch steht, geht das alles wunderbar. Lass es mal geregnet, lass es mal ein bisschen feuchter sein und lass es mal ein bisschen länger nicht gemäht worden sein. Dann kann es ja auch passieren, dass du mittendrin sagst, und jetzt mache ich mal eine Pause, bis der Akku wieder voll ist. Ne?
Ja, genau.
Und klar, das wenn ist du jetzt halt wieder mehrere von der Marke hast, hast du vielleicht nochmal Ersatzakkus da, aber du kannst ja. Kannst ja die ganze Zeit nur am Laden sein, ja.
Und deswegen, ich fand es dann interessant, dass man, wahrscheinlich, wenn das nun wirklich nur unsere Hecke wäre, hätte wahrscheinlich ein Akku-Heckenscherer sich vollkommen ausgereicht. Aber Argumentation war, ich schneide noch andere Hecken. Und er hat keine Lust gehabt, immer mit den Billo-Heckenschneider von Aldi in der Familie die Hecken zu schneiden. Hat er gesagt, okay, dann lass uns doch bitte einmal. Und dann habe ich habe ich einfach weniger Arbeit.
Ja, das ist doch valide. Und wenn man es einsetzt, dann sollte man vielleicht auch manchmal, ne, bevor du billig kaufst, dann kaufst du nicht meistens zweimal.
Ja, und natürlich haben alle gesagt, ja, du musst dein Zeug nicht mehr, das ist alles da. Und dann guckst du halt diese Billo-Heckenschneider von Aldi. Und kein Wunder, dass alle keinen Bock haben, die Hecke zu schneiden und das stundenlang dauert, weil das Ding halt da einfach kacke ist, ja.
Ja. Gut. Vielleicht müssen wir noch Werkzeuge mit aufnehmen in die Konsumkategorie. Ja.
Oh Gottchen. Du weißt schon, dass ich nur aus zweiter Hand das berichte, ne?
Ist auch super. Also, es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendwie qualifizierte Meinungen von uns geben, ja. Ich fand aber auch jetzt gerade die ganze Zeit cool, weißt du, ich bin hier so, boah, ich habe hier voll den kleinen Mini-Bohrer und ja.
Na.
Ich hatte noch von einem Bohrhammer berichten, aber da habe ich jetzt die Seriennummer gerade nicht berichtet. Das ist vielleicht in einer der zukünftigen Folgen, wenn ich hier angefangen habe, Wände rauszuholen. Ja.
Ja, ich bin auch zum Bohrhammer Schulung bei Axel gegangen. Aber der mal.
Was gibt's da? Was muss man da wissen? Bohrhammer,
ja, du kannst dir beim Bohrhammer kann man dir echt die Schulter kaputt machen.
Ja. Was hast du
also,
gemacht?
Ich hab's eben nicht, weil ich mir jetzt gezeigt habe, wie ich das richtig mache. Und muss halt halt wie ein Gewehr halt ran und dann los geht's.
Oh, Gegenhalten. Wie. Das ist wieder so eine Folge, wo sich kurz vor Ende ganz neue Themen hier ergeben. Wie ein Gewehr, okay.
Sag bloß, du warst noch nie auf dem Schießstand.
Ich war bei der Bundeswehr, ich habe
ja, guck mal, Sachen geschossen. Mal dann, ja, siehst du, dann da erzähle ich dir doch nichts.
Aber ich habe beim Bohrhammer kommen, das hat mich jetzt nicht so daran erinnert. Aber okay, vielleicht habe ich nicht genug damit. Vielleicht muss ich eine Wand hier irgendwo rausholen, damit ich doch mal.
Ja, genau. Ich musste durch eine Betonwand, deswegen.
Ja.
Und mit Stahldingern. Und Axel hatte sich die Schulter kaputt gemacht und hat gesagt, das muss aber runter, sondern du musst ran. Ich dachte, okay, kein Ding, mache ich. Aber tut dir dabei nicht weh. Und hat er gesehen, wie ich das Ding angefasst habe und gesagt, nee, das...
Ach ja. Aber das
also nicht auf die Idee kommen, ich bin jetzt ein großer Handwerker. Ich habe da keinen Spaß dran und ich mache nur, wenn Not am Person ist.
Ich unterdrücke den Drang, die Hörer aufzurufen, dass sie sich melden sollen, wenn sie gerne Sandra lernt Handwerken als Kategorie haben will oder Sandra testet Werkzeug als Kategorie. Da könnte ich dein Mann eventuell. So ein YouTube-Format.
Ach, wenn du wüsstest, was ich ja schon alles hier gemacht habe.
Ja, das ist gut, dass ich nicht weiß, dann haben wir mehr Themen im Podcast, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war es schon wieder. Wir sind durch.
Mensch.
Ja.
Und wir hatten Sorgen gehabt, dass wir keine Folge zusammenkriegen.
Ja, hatte ich in der Tat. Es ist jetzt eine kürzere Folge, aber ist ja okay. Hatte ich wirklich. Heute Morgen habe ich, heute Abend habe ich immer geschrieben, hey, wir können aufnehmen, weil es war bei mir noch nicht so ganz klar, so hundertprozentig. Und dann hat er gesagt, sag bloß Bescheid, wenn du nicht aufnehmen kannst. Und unter diesem Druck hier schnell alles freigeräumt. Und dann habe ich in Meistertasse geguckt und habe gedacht, oh, ich habe nichts. Nichts außer einem Akkuschrauber. Ja. Und ja, hat trotzdem noch für 90 Minuten gereicht. Super.
Wunderbar. So, wenn ihr die Folge hört, ist Ostern schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostertage gehabt.
Genau. Und ansonsten, wenn ihr nicht Ostern feiert, natürlich eine tolle, freie Zeit und habt es genossen und hattet eine gute Zeit. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, in einem 2-Wochen-Rhythmus. Wir peilen es zumindest an.
Ja, zumindest mit der Aufnahme. Das müssen wir noch mit dem Veröffentlichen hinkriegen, dann sind wir wieder im Rhythmus drin.
Dann sind wir wieder im Rhythmus drin, genau. Da müssen wir mal
schauen. Alles gut, kein Stress. Kein Druck, Daniel, kein Druck.
Alles entspannt, alles entspannt. Das kriegen wir alles hin, ja.
Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen auf Mastodon, LinkedIn, Twitter, Kontaktformular, Discord, was haben wir noch?
Brieftaube,
ja.
Also wir haben keine Tauben, aber vielleicht ist in der Nähe jemand, der eine hat, wir wissen es auch nicht und die kommen dann vorbei. Hier, die Taube. Ja, genau. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Rückmeldung, ist immer schön und ja, das war's auch schon wieder und ja, euch eine tolle Zeit und ja, dir Sandra, dir auch. Wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ist die Java-Land schon vorbei, oder?
Ja, und wir müssen gucken, ob wir den Donnerstag wirklich aufnehmen, weil dann bin ich frisch vor der Java-Land wieder, mal gucken, wie ich mich fühle. Da kann sein, dass ich der Wackelknecht bin.
Am Rhythmus kann nichts geändert werden, damit fangen wir hier gar nicht erst an, ja? Wir werden mal sehen, wir finden schon einen Slot, alles klar. Gut.
Alles klar.
Dann dir viel Spaß auf der Java-Land und
Dankeschön.
Ja, bis bald, mach's gut, tschüss.
Bis dann, tschüss.